ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Natascha, diese Typen aus dem Internet sagen noch eine halbe Stunde.
So, da bin ich wieder.
Simon, guten Tag.
Moin, Hanno.
Da sind wir wieder.
Mhm.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, nicht allein.
Nicht allein. Gear of the Dark. Es ist eine Weltpremiere heute. Wir haben einen Gast zum allerersten Mal. Wer ist da? Wie heißt der Gast?
Ernie.
Ernie Fletenkieger von Krachmucker TV. Ich dreh durch. Wir fühlen uns geehrt. Ernie, geht's dir gut?
Moin, ihr beiden Lauser. Ja, klar geht's mir gut. Wunderbar, dass es geklappt hat. Schön, bei euch zu sein. Wenn auch auf Distanz, aber wir hören uns hier gerade so gut. Das ist, als ob man nebeneinander sitzen würde.
Wir freuen uns auf jeden Fall extrem, dass es klappt. Und es ist genauso cool wie skurril. Denn Simon und ich, wie immer, hier in Gainesville, Florida. Und du sitzt ganz genau wo?
Ich bin hier an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, immer noch in Niedersachsen zwischen Wäldern und Feldern.
Weißt du denn auch, wie das offizielle Maskottchen von Niedersachsen heißt, Ernie?
Nein.
Das ist Hanno, das Niedersachsen fährt. Jetzt kommst du.
Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich denke,
aber es ist
das
wahr.
Highlight des Podcasts.
Ja. Ja,
das Highlight des Podcasts haben wir jetzt schon gleich am Anfang.
Ich glaube, wir können Schluss machen. Ja.
Wie ich an der Geräuschkulisse eben schon gehört habe, hier wird fleißig Bier getrunken bei den Leuten. Ernie, du trinkst Bier, nehme ich an.
Ich habe mir ein Bier aufgemacht. Ich habe so wahnsinnig großartige Zuschauer. Und einer, der hat mir ein Paket aus 16 verschiedenen bayerischen Bieren zugeschickt.
Leck mich am Arsch.
Ein Bayreuther Helles aus der Bayreuther Brauerei. Das ist schon ganz wunderbar. Ich freue mich auch schon auf das Schlenkerla, was mit im Paket war. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Nein.
Nee, noch nie gehört.
Das ist ein flüssiger Schinken. Ein flüssiger Schinken. Dieses Bier schmeckt wie ein Schinken und du bist danach auch satt.
Das muss man mögen, sag ich mal. Für Die Hard Underground Fans des Schinkens und des Biers.
Der flüssige Schinken, ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen weniger spektakulär. Obwohl, zumindest in Florida, trinkt man Becks nicht so oft. Und auch wir haben es von einem Hörer zugeschickt bekommen. Kasten Becks und was war noch dabei?
Pilsner Urquell, aber das habe ich schon alles rausgetrunken. So, das Becks kam an zweiter Stelle, aber das trinkt Simon jetzt.
Ja, ist okay. Ist trotzdem
auch richtig schön. Ganz großen Dank. Auch ein wahnsinnig geiler Zuhörer bei uns. Der hat uns auch mit Bier eingedeckt, weil wir natürlich im Podcast auch immer gerne Bier trinken. Und dementsprechend gab es für alle Beteiligten heute also Biergeschenke. Das ist ein guter Start, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Also dementsprechend Prost Ernie, Prost Simon.
Prost.
Prost, ne?
Wir haben uns Ernie natürlich nicht nur so eingeladen, sondern wir haben ein geiles Thema heute. Das Thema ist Ernie und mir, glaube ich, eingefallen. Muss man dazu sagen, Ernie und ich telefonieren ab und zu mal rein als Kumpels. Und da waren wir, ich weiß nicht, was ausschlaggebende Punkt war, aber wir unterhalten uns natürlich auch viel über unsere Vergangenheit und wer wir sind, wo wir herkommen, was wir machen. Und da kam uns die Thema-Idee Musik als Grenzerfahrung. Das fand ich geil und deswegen finde ich es umso besser, dass Ernie sich direkt bereit erklärt hat, das auch gar nicht weiter in unserem Zwiegespräch, sondern direkt bei uns im Podcast zu klären. Und ja, Musik als Grenzerfahrung, wir freuen uns drauf.
Ja, ich freue mich da auch sehr drauf, weil das ein sehr intensives Thema ist und ich weiß, also wir haben sind auf das Thema gekommen. Ich hatte dich angerufen, beziehungsweise die klassischen WhatsApp-Nachrichten. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon um 3 Uhr nachts gewesen ist, wie die normale Uhrzeit, von der du meistens meine Nachrichten bekommst. Aber ich hatte mir den elften Podcast von euch angehört und den mochte ich sehr, sehr gerne. Also ich weiß, ob es jetzt daran lag, dass ich alle 5 Minuten das Bedürfnis hatte, mich mit in die Runde dazuzusetzen und irgendwas beitragen wollte. Oder ob es einfach daran lag, dass ihr euch so super ergänzt habt. gehabt. Ihr seid ja, ja, verschieden. Jeder hat so seine Eigenheiten und Eigenarten. Aber irgendwo war das ein sehr, sehr bündiges und spannendes Gespräch. Auch sicherlich deshalb. Aber das interessiert Zuschauer natürlich immer am meisten, wenn dann der Redner auch ein bisschen die Hose runterlässt. Und
dafür sind wir heute hier.
In der Musik.
Wir sind eigentlich ja, alle ja, drei genau heute das. Schon ohne Hose angetreten. Also können sich die Hörer schon mal drauf freuen. Unten rum frei, unten ohne.
Also wenn ich donnerstags auf Twitch meine kleinen Gespräche mache, die um 20 Uhr dann erst losgehen, habe ich eigentlich immer Hemd und Krawatte und Jackett an, aber eigentlich auch schon meine Schlafanzughose. Von daher ist das nicht so weit hergeholt zu sagen, dass ich hier durchaus in Unterbuchse sitzen könnte.
Also Simon kann das immer nicht sehen, aber ich sitze hier an meinem Schreibtisch, an meiner Workstation quasi, und ich habe untenrum immer gerne gar nichts an. Also wehende Banane, immer nur Hawaii-Hemd und unten gar nichts. Warum soll ich eine Hose anziehen, wenn ich eh nicht aufstehe? Egal, also Ernie, nochmal schön, dass du da bist. Musik als Grenzerfahrung. Wir haben uns die Frage gestellt, wie weit ist man bereit, für Musik zu gehen? Was bezahlt man einen Preis dafür, wenn man sich irgendwann in seinem jungen Leben überlegt, ey, ich möchte Musiker sein und es gibt keine andere Option für mich? Und ich glaube, Ernie hat da vielleicht auch die ein oder andere Story auf Lager.
Ja, also als wir das Thema festgemacht haben, über Grenzerfahrung zu sprechen, ist mir erstmal eigentlich nur Negatives als Grenzerfahrung in den Sinn gekommen. Also ich habe, ja gut, also irgendwann in den Nullerjahren habe ich angefangen, Musik zu machen. Das war der Klassiker. Man hat sich im Proberaum getroffen, viel Bier getrunken und war froh, wenn man in der eigenen Stadt dann auch mal auftreten durfte. Das war eine Misfits-Coverband. Wir waren außerordentlich schlecht. Damit möchte ich jetzt nicht meine Mitmusiker schlecht darstellen, sondern wir wussten alle, dass wir nichts konnten und haben aber eine Menge Spaß gehabt. Und irgendwann ist daraus, als die anderen dann halt einfach nur weiter gerne ihren Spaß haben wollten, für mich dann der Weg weitergegangen, dass während die dort, es war so ein zweigeteilter Proberaum, also wie so ein, ich glaube, das war sogar ein altes Studio mit einer Fensterscheibe zwischen den beiden Räumen. Und während die halt weiter Bier getrunken haben, habe ich irgendwann eines Tages mich dann dort in den Proberaum gestellt und angefangen zu üben, zu proben, selber Sachen, die ich mir ausgedacht hätte, zu spielen und dazu rumzuschreien. Das war natürlich alles ganz großer Mist. Aber so fing alles an und so fing dann auch Fäulnis für mich an, was dann so ab 2003 mit meiner ersten Veröffentlichung losging. Und da Fäulnis eben, ja, muss ich, wir haben ja ein bisschen Zeit, wir reden ja sicherlich über das
ein oder andere. Selbstverständlich, wir haben Zeit ohne Ende.
Das kanalisiert halt rein meine negativen Seite. So habe ich das immer jetzt gesagt. Also bei Fäulnis lasse ich alles Negative in mir raus. Und das hat zum einen natürlich Effekt gehabt, dass viele, die mich dann nicht kannten, ein ganz bestimmtes Bild von mir hatten und dann live, insbesondere dann hinter der Bühne, doch irgendwo vor den Kopf gestoßen waren. Ich aber auch dadurch, dass ich mit der Musik und mit meinen ja minderwertigen Kenntnissen der verschiedenen Musikinstrumente, das war eine sehr impulsive Sache. Und dadurch, dass ich damit sehr viel Negatives verarbeitet habe und diese ganze Zeit zwischen 2003 und ja eigentlich 1998 bis 2006, das war so die Zeit, da habe ich in Flensburg gewohnt.
Ich gerade sagen, ganz kurz, Ernie, dass wenn du rüber redest, deine Stadt, dann war das welche Stadt damals? War das Flensburg, ja?
Das ging damals um Flensburg, genau. Und ich würde sagen, 98, da bin ich gerade 18 geworden, aus dem Elternhaus ausgezogen. Das waren 8 Jahre absoluter Rock'n'Roll. Und da ging viel schief. Da habe ich viel ausprobiert, alles mitgenommen. Und weil halt auch einige Sachen so im Kopf nicht so funktioniert haben, wie sie das sollten, hat man dort die ein oder andere Erfahrung gemacht, die wichtig war. Aber wenn ich drauf zurückblicke, doch denke, meine Fresse. Also,
du hast dir dann natürlich erstmal eine richtig schön negative, dunkle Band gesucht, um mit den eigenen Dämonen umzugehen, wie ich merke.
Ja, es ist ein Soloprojekt anfangs gewesen. Also ich habe das mehr oder weniger, also außer Schlagzeug, auch anfangs alleine aufgenommen. Beziehungsweise ich hatte dann natürlich Freunde, die ein Studio damals aufgebaut haben. Und dort habe ich dann aufgenommen. Aber ja, es war eher impulsiv und rückblickend ist das ganz schwierig zu betrachten. Also zum Beispiel habe ich aus den 6 Jahren kaum chronologische oder 8 Jahren ist. Das ist jetzt nicht alles irgendwie, da ging es genau los und da hörte es dann irgendwann auf. Aber ich habe da nur ganz verschwommene Erinnerung. Und die ersten Jahre war das eben auch ein reines Solo- und Heimprojekt. Ich habe Sachen aufgenommen. Ab 2009 ging es dann auf die Bühne. Da ist ein da habe ich Flensburg zu der Zeit schon hinter mir gelassen, aber da hat sich viel wieder aufgewühlt worden. Und aus der Zeit, da sind viele Sachen gewesen, wo ich sage, also das ging schon hart an die Grenze und teilweise auch arg über die Grenzen hinaus, was ich dort über Musik erlebt habe. Was ich aber, und damit wollte ich einsteigen einmal kurz, ich habe jetzt sehr viel, das ist ja kein Black Metal, was ich gemacht habe, und aber man hat sehr viel in diesem Kreis zusammen zu tun gehabt. Dieses Ganze, so alles, wie ich das so formuliere, und extreme Erfahrungen, die man gemacht hat, als ich mich Jahre später mit anderen Musikern unterhalten habe, habe ich festgestellt, unabhängig von den Genres, aus welchem Kreis sie dort Musik oder aus welchem Kreis sie dort gekommen sind, haben viele fast genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Also das ist gar nicht musikgebunden, gar nicht genregebunden und resultierte gar nicht mal nur daraus, dass das jetzt eine Black Metal-Umkreis war.
Wie war das denn für dich immer so, wenn du sagst, so, du hast die Band schon früh gegründet und als Solo-Projekt, wie war das denn bei Ernie, als er ein Teenager war oder richtig jung? Hattest du Musik immer schon auf dem Schirm? Sagst du, das ist eine Misfits-Coverband? So, ich meine, man kommt ja nicht einfach so auf eine Misfits-Coverband. Hättest du ja auch im Fußballverein oder so anmelden können. So, war für dich immer Musik so, ey, das ist mein Ding, das will ich machen und das ist die einzige Sache, wo ich wirklich richtig bereit bin zu investieren? Oder war das eher so durch Zufall, dass du angefangen hast, Mucke zu machen?
Also ich glaube, wir haben sicherlich die ein oder anderen Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, da unterschied sich das dann doch ein bisschen. Also Musik war immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das fing irgendwann an, also Roxette würde ich da, als ich so ungefähr 10, 11 war, schon als erste leidenschaftliche Musikerfahrung bezeichnen.
So, soll auch die letzte Leidenschaft sein.
Ja, und als es dann so in den Metal ging, habe ich schon für mich sehr schnell mit 12, 13 festgestellt, das ist die Musik, das ist mein Ding. Also da ist die Leidenschaft, das wirst du so schnell nicht wieder loslassen. Und das habe ich dann jetzt auch 30 Jahre später immer noch nicht getan. Dass ich selber mal Musik machen würde, das stand ganz lange Zeit komplett außer Frage, weil ich halt auch einfach nichts kann. Also das mag man jetzt als Understatement sehen, aber technisch bin ich da nun mal sehr limitiert und wahrscheinlich auch der größtmögliche Gegensatz zu Simon dann. Ich habe da ja im letzten Podcast habt ihr darüber gesprochen, was ihr interpretiert hat. Und während du dann ja eher in dem Grunge-Bereich gewesen bist, habt ihr dann mit War from a Harlot's Mouth, was war das, Klassikstücke interpretiert?
Naja, ich habe mir viel neue Musik und so reingezogen, einfach weil ich Input brauchte, wie man noch geil atonale Intervalle spielen kann. Weil das ist ja eigentlich, wenn du so als
Wer Gitarrist... Wer hat nicht den Reflex?
Ey, ganz ehrlich, als Gitarrist, ne, im Gitarrenunterricht wird dir die ganze Scheiße als falsch erklärt werden, weil sich natürlich alles reibt so. Und für mich war das dann einfach so, ich wollte die Reibung, aber nicht nur der Reibung wegen so, sondern es sollte schon irgendwie auch Sinn ergeben so. Und dann habe ich mir halt so, ja klar, neue Musik reingezogen, um atonale Intervalle zu erkunden, auf die ich vielleicht vorher nicht gekommen wäre, nur so als Gitarrist so. Und ja,
So ein Reflex hatte ich persönlich wirklich original noch nie. Aber wie ich auch in der letzten oder in der Folge, wo wir es besprochen haben, schon gesagt habe, ich respektiere das natürlich zutiefst so, ne? So, und Simon hat da vielleicht einfach einen größeren Horizont, als ich das habe. So,
aber mir geht's ja am Ende nur darum, möglichst ätzende Musik zu machen. Also
das hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. So, weil ich bin, muss ich auch ganz klar sagen, ich bin jetzt kein. Ich kann nicht shredden oder so, ne? Ich kann nur genau das spielen, was man von mir auch auf CD hört. So, wenn ich irgendwas technisch nicht kann, was ich spielen will, so, dann haue ich mir das irgendwie so drauf und dann kann ich das auch so spielen, dass es in meinem Musikkontext funktioniert so. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ja, spiel doch mal hier so ein Kirk Hammett-Solo, dann kacke ich halt gnadenlos ab irgendwie so. Also, ne, also ich kann.
Du kannst da spielen, was der geneigte Fan der gnadenlosen Kakophonie von dir erwartet. Das lieferst du eiskalt ab.
Ich, ja, kann nur das, was ich hören will. Sagen wir es mal so.
Also mit mir kann man auch nicht jammen. Also ich kann zu Hause sitzen und 3000 Mal auf A-Moll und irgendwas mit C und irgendwas mit E-Moll solotechnisch spielen. Das mache ich dann so lange, bis das gut klingt. Aber sowas würde niemals funktionieren, wenn ich im Proberaum mit jemandem zusammensitze.
Hast du schon direkt 4 Burzum-Platten aufgenommen mit den Akkorden?
Also, ja, grundsätzlich ja. Und es war bei mir, und das ist, glaube ich, der Unterschied, ich hatte nie den Willen gehabt, mit einer Band ja, ich, ganz finsteres Wort. Ich habe mich da letztens drüber ergeben, was für Phrasen man eigentlich nicht benutzen sollte. Aber durchzustarten ist so eine. Also das finde ich eine ganz finstere. Aber ich hatte nie den Gedanken, mit etwas durchzustarten und schon gar nicht mit Musik, weil ich hatte damals eben auch einen Freundeskreis, die konnten alle sehr gut ihre Instrumente spielen. Und ich war so der Typ, der war dann halt auch immer da und von dem hat man nichts erwartet. Ich habe irgendwann so im Hintergrund ohne deren Kenntnis so meine Sachen dann gemacht und daraus wurde dann irgendwie was. Irgendwie hat es so funktioniert, dass man plötzlich auf einer Bühne gestanden hat oder dass man davor, also meine grundsätzliche, mein Ziel war, ich wollte einfach nur ein Demo aufnehmen. Das war mein Wille. Ich wollte einfach einmal in meinem Leben wollte ich ein Demo aufgenommen haben. In dem Fall ein Black Metal Demo, weil ich das seit 1995 am meisten gehört habe, beziehungsweise das so die Musik war, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte. Was daraus geworden ist, mag ein bisschen was anderes gewesen sein, aber das war der Punkt, als es dann auch losging. Und die Jahre, wo ich dann eben jetzt ein Demo und dann eine Mini aufgenommen hatte, das hatte ich alles eher für mich alleine gemacht. 2009 dann ein Album aufgenommen und dann ging es plötzlich auf, ja raus aus diesem eigenen, aus dem eigenen Zimmer auf verschiedene Bühnen und da fing dann was anderes an. Da hatte man plötzlich Kontakt mit diesem Musikgeschäft irgendwie. Nochmal so ein bisschen, ja, hatte man davor auch schon. Aber wisst ihr, wie ich das meine?
Auf jeden Fall.
Vorher war das eher für mich.
War das denn so, dass du nachdem du deine Kunst auf die Leute zugelassen hast, in dem Moment, wo du dein Schaffen in den Raum gestellt hast und auch Feedback bekommen hast und erdulden musstest, war das auch etwas, was du als positiv empfunden hast? Oder war das eher so, was dich sehr früh schon gestört hast, dass du wie man mit diesem Feedback und der Reaktion der Leute umgeht?
Das ist echt eine Sache, da habe ich häufig, das ist eine meiner Lieblingsfragen, wenn ich andere Musiker treffe. Entweder frage ich sie also auf Auftritten häufig, ob sie nervös sind vor dem Auftritt, weil ich immer ultra nervös davor bin, ob man es mir ansieht oder nicht. Aber davor denke ich immer, einfach alles hinschmeißen, einfach nach Hause fahren, bis zu Hause, sitzt da und dann hast du es alles hinter dir. Aber
so fühle ich mich immer hinterher.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ich das wirklich erst in den letzten Jahren irgendwie für mich auf die Reihe bekommen habe, mit sowas umzugehen, vielleicht auch diese Distanz zu entwickeln, weil ich kann mich daran erinnern, eigentlich möchte ich keinem Rezensenten diese Genugtuung geben, aber einige können das für sich verbuchen, dass ich fuchsteufelswild aufgrund von einfach nur lapidar hingeschissenen Reviews gewesen bin. Also richtig, richtig sauer und über Tage frustriert und wütend gewesen bin.
Natürlich perfekte Voraussetzung, um Musiker zu sein.
Ja, also da bin ich auch absolut überhaupt nicht, da kann ich keinen Abstand haben. Also mittlerweile glaube ich, also wo ich mich auch von diesem ganzen Review-Ding so ein bisschen distanziert habe, beziehungsweise ja vielleicht ja auch nicht die Situation habe. Ich habe jetzt lange kein Album aufgenommen und nee, also da reagiere ich leider schon sehr, sehr, sehr empfindlich drauf.
Ist auf der anderen Seite,
man
so
hat mittlerweile alles Nein, also eigentlich, man hat mir mittlerweile auch alles gehört. So, na, also ich hab von du kannst überhaupt nichts, du hast keine Ahnung von Metal bis hin zu, du bist ein Lexikon, von deine Musik ist der absolute letzte Dreckscheiß bis hin zu du hast mir geholfen, wieder irgendwie klar zu sehen, alles gehört so. Also das ist ja auch, man sieht ja immer, es können dir 1000 Leute schreiben dir, wie toll das gewesen ist, was du gemacht hast, und einer schreibt das, wie dass es einfach Müll war, weil er einfach gerade Bock hatte. Und das ist das, woran du dich erinnerst.
Ja, ja.
Simon, du kannst besser um mit Kritik. Du bist ja ein bisschen abgebrühter, oder?
Ja, also für mich ist Kritik immer so ein bisschen, mich wurmt so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich missverstanden werde von dem Rezensenten. So, wenn ich das Gefühl habe, dass der irgendwie was in die Musik, die ich mache, reininterpretiert, was überhaupt gar nicht meine Intention ist. So, ich meine, klar ist das immer so ein bisschen eine subjektive Geschichte, aber manchmal ist es, also das ist vielleicht das, was mir manchmal schwerfällt, dass man nicht das Gefühl hat, dass jemand etwas reininterpretiert, von dem er auch, manchmal das Gefühl, der weiß, dass es nicht zutrifft, so, weißt du, was ich meine? Und dann fühlt man sich so ein bisschen angefressen, aber so generell bin ich da auch so egoistisch irgendwie, weil ich denke mir ja eh den ganzen Tag, ich mache die Musik ja sowieso in erster Linie für mich so, und dann denke ich mir auch, ey, das ist atonaler Lärm, so, das kann schon gar nicht jedem gefallen, so, und von daher denke ich mir dann immer so, ja, dass ich mir halt irgendwie negative Reviews dann einfach auch nicht so zu Herzen nehme, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es wirklich irgendwie so, ja, also so betont assi daneben ist, so, dann ist mir, ach, keine Ahnung, ich stress mich da nicht ab. Lange Rede, kurzer Sinn, so. Ja.
Also was ich festgestellt habe, das hat aber auch lange gedauert, wenn ich selber mit einem Produkt nachher, Produkt ist es eigentlich auch, also wenn ich mit einem Album nicht zufrieden, hundertprozentig zufrieden gewesen bin, reagiere ich wesentlich wütender auf Kritik, als wenn ich mit etwas sehr zufrieden bin. Jetzt aus der Distanz betrachtet, Demo 2003, eine Mini 2005, wenn darüber irgendjemand lästert, schlecht schreibt, wurmt mich das überhaupt nicht. Genauso wie mein Album 2009, was ich auch noch alleine gemacht habe. Wenn da irgendwas drüber kommt, da stehe ich komplett drüber. Ich bin so überzeugt davon, bin da auch sehr stolz drauf und mache, wenn dann, meine eigenen Witze darüber, dass das musikalisch natürlich irgendwo, also technischer Mumpitz ist, aber auf einer anderen Art und Weise wirkt. Das hat lange gedauert, das zu verstehen, dass Musik nicht immer nur davon abhängt, wie gut man sein Instrument spielen kann. Und gerade man selber ist ja immer sehr kritisch. Aber gerade die letzten beiden Alben, und das ist dann vielleicht auch bald eine Überleitung zum Thema, was ich mit Band aufgenommen habe und dort sich bald, alsbald herauskristallisiert hat, dass das alles sehr schwierig ist, wenn es einen in der Band gibt, der alles bestimmt, sprich ich, und alles sehr von Negativität dominiert wird und dann die Band vielleicht auch einigermaßen gut läuft und Geld ins Spiel kommt und verschiedene andere Sachen und Uneinigkeiten, dass dann, wenn die Alben dann nicht hundertprozentig so sind, wie man sie haben wollte, dass man dann wesentlich empfindlicher auf Kritik reagiert als auf die Sachen, die ich davor gemacht habe. Das habe ich auch festgestellt für mich. Weiß ich nicht, ob das jetzt...
Wie sieht das aus? Also wenn du sagst, Fäulnis startete als Soloprojekt, wie viele Jahre hat es gedauert, bis du wirklich einen festen Kern als Band zusammen um dich geschart hast?
Ja, das ging ja relativ schnell und außer dass der Basser und einmal der Schlagzeuger, also wir hatten glaube ich 4 Basser oder so und der Schlagzeuger hatte einmal gewechselt. Auf das Thema kommen wir dann noch, zum Thema sehr, sehr unrühmliche Grenzerfahrung von meiner Seite aus. Nein, das war 2009, habe ich dann entschieden, live zu spielen. Und dann hatte ich einen meiner damalig sehr guten Freunde als Gitarristen angeheuert. Ich hatte damals mit Kontakt mit einem anderen Gitarristen noch gehabt. Basser und Schlagzeuger klärten sich dort dann auch sehr schnell. Ja, und kleiner Spoiler vorweg, ich habe mit all denen nichts mehr am Hut. Also mit dem einen Schlagzeuger, um den es eventuell gleich geht, schon. Aber mit allen anderen, was teilweise gute Freunde gewesen sind, habe ich komplett abgeschlossen. Also da ist null Kontakt und von meiner Seite aus kein Bedürfnis mehr. Das war rausgeschmissen, ich habe sie rausgeschmissen in, ja, wahrscheinlich noch nicht mal gegenseitigem Einverständnis und vor allen Dingen in, ja, wie nennt man das? Wie nennt sich das, wenn man sich trennt in
gegenseitigem Einverständnis.
Einvernehmen.
Ja, ja. Und
Einvernehmen.
Einvernehmend und vor allen Dingen auch in Frieden oder so. Und das war schlicht und ergreifend der größtmögliche Gegensatz. Also,
das klingt ja aber auch so, als hättest du immer eine sehr klare Vision gehabt. Und es war hört sich so an, als wäre es sehr schwierig gewesen irgendwie. Also du hattest ja offensichtlich Fäulnis oder was immer das war, du hattest deine Beweggründe, dass die Musik genau so klingt oder klingen sollte, wie es in deinem Kopf war. Und offensichtlich war es sehr schwierig, dass, wenn es nicht ganz genau so umgesetzt wurde, wie du das gerne hättest. Verstehe ich das richtig?
Ha, genau das.
Da kann man ja aber eigentlich nur verlieren, ne?
Wenn du dann musikalisch limitiert bist und das nicht ganz genau ausdrücken kannst und du weißt, also das möchte ich jetzt auch einmal an die Zuschauer sagen, natürlich, ich habe keinen Bezugspunkt mehr zu einem aus der damaligen Band. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, ich stehe nicht auf schmutzige Wäsche waschen und alles, was ich jetzt so erzähle, ich habe da oft und lange drüber nachgedacht und vieles davon ist auch... Es ist auch nicht schön. Ich empfinde das nicht als eine schöne Entwicklung, das Ganze. Und Lästern liegt mir da auch fern. Deshalb versuche ich das alles ein bisschen so auszudrücken, dass auch klar wird, dass mir schon bewusst ist, dass ich da eine große Rolle gespielt habe in dem, wie es nachher gelaufen ist. Nämlich, dass ich ganz große Schwierigkeiten habe, natürlich zu beschreiben, was ich haben möchte. Wenn du jemanden hast, der sehr gut Gitarre spielt und du hast auf der anderen Seite jemanden, der aber genau weiß, was er haben möchte, kann das nur nicht beschreiben. Kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal so klischeehaft, wenn Simon jetzt einfach die Pentatonik in einer Sekunde rauf und runter spielen kann, würden wir wahrscheinlich da auch enorme Probleme kriegen. Und dann kommt natürlich irgendwann noch der Punkt dazu, du hast da Musiker, mit denen du im Underground Musik machst, sprich, die spielen in deiner Band mit, aber du bezahlst die nicht, weil du gar kein Geld dafür hast, die zu bezahlen, aber du erwartest, dass sie genau das machen, was du möchtest. Und das war meine Erwartungshaltung. Das kann man mir durchaus krumm nehmen. Daraus habe ich aber auch nie einen Hehl gemacht. Aber das war ein ganz großer Knackpunkt. Zu erwarten, dass das alles so läuft, wie ich das haben will, ohne dass ich eigentlich, ja, letzten Endes, das habe ich irgendwann auch mal, glaube ich, irgendwo gesagt, ich hätte die eigentlich bezahlen müssen, so. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Ansonsten weiß ich, dass ich da häufig auch sehr, sehr unklare Statements gemacht habe und dass da für mich auch vieles sehr, sehr schwierig gewesen ist, natürlich. Und dann hast du natürlich, und da sind wir bestimmt auf einem Nenner, wenn Emotionalität dann noch mit ins Spiel kommt, dann wird das ganz schwierig.
Simon, du bist doch in deiner alten Band, hast du, wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch sehr viel der Musik geschrieben, richtig?
Ja, schon, ja.
Ja. Was war das für ein Moment für dich? So, war das oft, gab es oft den Moment, wo du dann mit fertiger Musik ankamst und die anderen Leute einfach gesagt haben, so, ja, ich fühle das nicht oder ich will das gerne anders machen? War das für dich ein extrem emotionaler, kritischer Punkt, wo jemand in deine Sachen, wo du dich zu Hause hingesetzt hast, dir da jemand reinreden wollte?
Also es hat sich ein bisschen entwickelt. Ganz am Anfang, die ersten 2-3 Platten haben wir komplett im Proberaum geschrieben. Und ich muss sagen, dass ich immer nicht so gern geprobt habe. Und ist einfach so.
Ich mach das schon gerne.
Ja, ich hab's, also, ne, habe ich einfach nicht genossen. Und ja, wenn man so lange zusammen Musik macht, irgendwann ist es ja auch so, man sieht sich eh schon so viel, dass man so viel auf Tour ist und so viele Weekender zockt und so und dann noch dazwischen proben und Songs schreiben, war irgendwann jetzt nicht mehr so die Erfüllung. Und dann habe ich angefangen, auch viel zu Hause zu machen und dann hat sich das so ein bisschen bei der dritten Platte ist das so ein bisschen überschnitten, habe ich immer Riffs mitgebracht in den Proberaum und dann haben wir da so dran rumgewerkelt und bei der letzten Platte habe ich dann eigentlich zusammen mit dem Drummer fast alles nur zu Hause geschrieben und ich erinnere mich noch an einen Moment, mir ist dann irgendwann ein Thema eingefallen, ein lyrisches Thema, weil ich auch mal viel ins Texteschreiben involviert war, ist mir das Thema, das Album hieß Voyeur, also es ist mir so ein Voyeurismus-Thema eingefallen und da konnte man schön einen roten Faden ziehen, so wirklich vom Artwork über die Texte und so weiter und dann habe ich so ein Riesenkonzept aufgeschrieben in einer E-Mail und das an meine Band geschickt so und dann kam halt von einem Bandmitglied nur so ein Einzeiler zurück, ja, kickt mich jetzt nicht so per E-Mail so. Und dann dachte ich mir halt...
Klassiker, ja, Klassiker.
Da dachte ich mir dann nicht. Halt so in dem Moment...
Ich höre die Single nicht.
Genau, ich höre die Single nicht, ja. Da dachte ich mir in dem Moment so, alter, fuck off, ey. Ich habe mich hier irgendwie kreativ die ganze Zeit so übelst reingesponnen in dieses Thema so. Und was mache ich hier eigentlich? Bette ich jetzt darum, kreativ zu sein so, ja. Und dann dachte ich mir einfach, ey, jetzt ist es mir auch egal. Es ist mir egal, ob das dich nicht kickt so. In dem Moment dachte ich einfach so... Nee, ich ziehe den Stiefel jetzt einfach durch, so, weil ich davon einfach knallhart überzeugt bin und
der hat dir auch recht gegeben. Die Zeit hat ja gezeigt, dass du einen guten Riecher hattest. Ja, offensichtlich, die Platte kam ja gut an, wenn ich mich nicht täusche.
Die Platte ist gut angekommen auf jeden Fall. Es war cool und ich glaube, am Ende war derjenige auch zufrieden mit dem Konzept. So, es war grundsätzlich ein bisschen eine schwierige Phase in der Band, muss man dazu sagen. So, aber mit der Platte waren wir am Ende alle happy und ich glaube auch mit dem Konzept waren alle happy und ja, das war dann schon cool, aber das war in dem Moment erstmal so ein richtiger Dämpfer, nachdem man sich so 2 Stunden an so eine E-Mail setzte und versucht, alles, ja, ne, also so dieses ganze, so ein Faden zu spinnen halt irgendwie, der sich so über wirklich alles mit Musikvideo-Ideen, mit etc. so, ich habe ne, alles reingeworfen in die Nummer so und dann
aber das ist ein generelles Problem, wenn man sich so einer Sache, wenn man total, ihr kennt das ja, Ernie kennt das bestimmt auch, Simon kennt das so, ich kenne das, wenn man eine Idee hat, eine Vision hat und total überzeugt ist von etwas und tagelang, wochenlang, monatelang damit schwanger geht und so ein totales in sich geschlossenes Konzept hat und man stellt das jemand anders vor und man kriegt so einen derben Dämpfer, so ne, wie du das da bekommen hast, so das, ich kenne das Gefühl wirklich ganz genau, so in verschiedenen, es muss ja auch nicht immer Musik sein, es können ja auch 1000 andere Sachen sein.
Klar.
Aber ich kenne das zum Beispiel so, wenn du eine Platte aufgenommen hast oder du hast ein Demo gemacht oder du stellst das jemandem vor und du hast da wirklich richtig für gelitten und alles reingelegt in die Texte, in die Mucke und hast du nicht gesehen und dann wird das sehr lapidar abgebügelt oder so, ja, okay, ist ganz cool oder ist nett oder so, ne? Also ich kenne das auch, wie Ernie sagte, das ist auch was, wo da kann ich wirklich, da sterbe ich 1000 Tode. Vielleicht werde ich dann nicht wie Ernie fuchsteufelswild, aber ich sterbe wirklich in mir drin. So, das ist, Ernie, das kennst du garantiert auch, oder?
Ja, also ich werde auch meistens eher innerlich fuchsteufelswild und sag lange Zeit gar nichts. Das ist eben auch keine tolle Strategie. Sag lange Zeit gar nichts und explodiere dann irgendwann. Und ich glaube, das kennen dann die einen oder anderen aus meiner Vergangenheit. Meine berühmt-berüchtigten relativ langen Mails, die ich dann schreibe, die ich über 3 Stunden dann schreibe und jeden Satz nochmal Kontrolle lese, dann raushau. Und dann kommt dann auch eben zurück, so ob ich nicht mehr alle beieinander hätte. Und es ist halt das Ding. Also ich glaube nicht, dass ich arrogant bin, das auf gar keinen Fall, aber ich bin sehr egozentrisch, ist das richtige Wort?
Ich glaube, also, das kann man, da gibt's einen großen Unterschied, ne? So Arroganz ist ja also da wäre ich auch vorsichtig, ich glaube nicht, dass du arrogant bist, das ist ein großer Unterschied, aber egozentrisch.
Aber ich weiß, also ich habe eine Vorstellung von etwas, weiß ganz genau, das ist gut so und dann kann mich da auch keiner von abbringen. Und dann ist es auch so, dass diese ganze Freundesgeschichte natürlich sich auch komplett um mich dreht. Also ich habe es ja auch so inszeniert, das kann man den Begriff nehmen. Das war ja eine Inszenierung, dass ich der Mittelpunkt in dieser Band bin.
Ist im Black Metal-Kontext natürlich auch nicht ganz selten so eine besagte Inszenierung, auch wenn du das selber nicht als Black Metal beschreibst, aber du weißt, was ich meine. Das Motiv der Inszenierung ist natürlich zieht sich durch Metal wirklich extrem.
Ja, aber das ist im Metal, also im Metal generell ist das nicht so gerne gesehen, wenn jemand den Selbstdarsteller macht. Und ich würde mich auf jeden Fall als Selbstdarsteller bezeichnen. Ich glaube, anders würde ich da auch meine Krachmucker-Sachen gar nicht sonst so rüberbringen. Und auch sobald ich eine Bühne habe, spiele ich mich in den Vordergrund. Das kann man gut finden, wenn man, man kann aber auch sehr abgestoßen von so etwas sein. Und Freundes war hundertprozentig eine sehr starke Ego-Nummer. Und daran hat sich auch immer wieder etwas aufgerieben. Und irgendwann, damit ging es irgendwann los, rieben sich diese Ego-Geschichten mit meinem damaligen Schlagzeuger auf. Und der eben auch ein gewisses Ego hatte, beziehungsweise selber auch dieser Selbstdarstellung sehr kritisch gegenübergestanden hatte, schon sehr früh damals, also ab der EP, mit Bafoldes gewesen ist und Schlagzeug gespielt hatte, für sich also auch er war Teil der Band für sich so. Er war auch für mich Teil der Band, aber für mich stand immer fest, du hast nichts zu sagen und wenn du eine gute Idee hast, ist es super, aber ansonsten bestimme ich, wie etwas ist. Und das, schaukelte sich immer weiter hoch mit Bissigkeiten, mit Sprüchen, mit Ärgernissen, bis ich ihn irgendwann umgeboxt habe. So, das war so ein Punkt, da war ich, wow. Da kriegt man keinen Applaus für. Also es ist ganz schwierig,
darüber zu reden. Passiert das in einem Proberaum, in einer Streitsituation? Oder also?
Es war niederträchtig, also eigentlich war es wirklich niederträchtig. Es war auf einem Festival, wo er mit seiner Band gespielt hatte und ich stand mit ein paar Kollegen aus einer anderen Band zusammen und ich war stinkwütend auf ihn. Da ist so viel passiert auch davor, das muss man dazu sagen. Natürlich rechtfertigt das nichts, aber man stand dann dort und das hatte, glaube ich, gar nicht mal groß was mit Alkohol zu tun. Aber er war dann halt, und irgendwo saß er dann dort alleine. Und das war auch irgendein Festivalgelände 30, 40 Meter weiter weg. Also so, dass ich dort hingegangen bin und auch eigentlich keiner irgendwas gesehen hatte. Wir waren also praktisch alleine. Und ich bin zu ihm hingestapft, also gestampft. Also ich habe das so noch für mich im Kopf, dass ich da wirklich trampelnd hingegangen bin. Nicht um Aufsehen zu erregen, da war ja niemand so sonst, sondern weil ich einfach so auch nervlich am Ende war und gesagt habe, ich muss da jetzt irgendwie was regeln. Bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, alter Schwede, du hältst jetzt einfach deine Schnauze in Zukunft. Und weil er war dann halt auch immer, ne, hier nochmal hat man was gehört, was er gesagt hatte und was ich gesagt hatte. Und dann stand er irgendwie auf und ich habe ihm den Bauch geboxt. Und dann ist er wieder runtergegangen und dann, glaube ich, wiederholte sich das noch einmal. Und mit irgendwas Abfälligen habe ich ihn dann dort allein zurückgelassen. Und wir haben darüber im Nachhinein noch oft und viel drüber gesprochen. Also es sind einige Jahre ins Land gezogen, aber nach ein paar Jahren haben wir uns irgendwann darüber nochmal zu zweit unterhalten und das Ganze nochmal aufgearbeitet und sind, was das betrifft, auch weiß nicht, ob sowas vergisst man nicht. Ne? Man kann nicht sagen, man ist cool damit. Aber wir unterhalten uns mittlerweile wieder normal. Und somit ist er eigentlich auch der Einzige, mit dem ich mich aus dem Kontext noch normal unterhalte. Was darauf folgte, war natürlich absolutes, ja, von Gerüchteküche. Ich hätte ihn finsters verprügelt bis hin zu was weiß ich nicht alles. Und alle waren dabei und alle wussten irgendwie, was passiert ist. Und mit mir hatte keiner geredet. Aber spielt auch gar keine Rolle. Das war für mich ein Punkt, da habe ich gemerkt, dass das ist zu viel. Und da habe ich auch lange überlegt, wie hätte man das vermeiden können, weil
das interessiert mich nämlich. So, ja. Wie geht man daran, Simon? Gab es solche Momente bei dir im Proberaum oder so oder mit Bandmitgliedern, wo sich Sachen so hochgeschaukelt haben, dass die Leute wirklich explodiert sind? Also du musst jetzt hier nicht, wenn du nicht willst, aus dem Nähkästchen plaudern oder Namen nennen. Darum geht's ja auch überhaupt nicht, sondern es geht ja, wenn wir darüber sprechen, Musik als Grenzerfahrung, wenn man in einem Kontext, okay, Ernie, das war jetzt auf dem Festival, aber es hätte ja theoretisch auch im Proberaum sein können, so wie ich das verstehe, so weißt du so. Wenn man sich durch sein Dasein als Musiker in Situationen begibt, wo man bereit ist, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen, so weißt du, das ist natürlich echt extrem. Aber ich habe solche Stories auch, da komme ich gleich zu. Das interessiert mich, Simon. Du bist so ein, du hast teilweise diese buddhistische Ruhe. Wie flogen bei euch die Fetzen im Proberaum?
Also ich sag mal, nicht physisch unbedingt. Es ist schon ab und an mal die Stimmung ist schon mal auch ordentlich gekippt so, oder irgendjemand ist mal im Van ausgerastet. bei Bullshit halt manchmal, ne? Das kennt ja jeder, der Mucke macht und in der Band ist so. Ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir unsere Tankquittung von Natur verschwunden, so bei einem Rastplatzstopp, so, ne? Und dann ist irgendwie unser anderer Gitarrist ist eingestiegen, wo sind die Tankquittungen so? Und dann ist der halt völlig explodiert. So, auf einmal war es von jedem anderen die Verantwortung, diese Tankquittung. so ein Bullshit
fucking
halt.
Fucking Classic.
Also ich kann nur über mich sagen, ich war früher irgendwie in meinen 20ern ein bisschen negativer und vielleicht nicht ganz so, wie soll ich sagen, also mir fehlte schon so ein bisschen die Balance irgendwie. Es ist nie zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, aber es wir sind schon auch als Typen irgendwie aneinander gerasselt. Und ich habe keine Ahnung, ich war auch immer so jemand, der so vor sich hingenörgelt hat, weißt du? Also ich ging mir dann, keine Ahnung, man geht sich dann auch selbst auf den Sack manchmal. Und ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwie, ich bin vor 2 Jahren mit meiner neuen Band auf Tour gewesen und da war ein Typ dabei, der hat für uns Merch und der ist gefahren, der hat Merch gemacht und so ein bisschen Tourmanagement so. Und davon mal abgesehen, dass der angefangen hat, nach 3 Tagen Dauer zu koksen, was natürlich nicht so geil war.
Sagt wer?
Ja, ich. habe ich mich mal abgesehen von dem Koksen in dem total wiedererkannt, weil der im Van auch die ganze Zeit nur scheiß Laune verbreitet hat, so. Der hat sich über irgendwelchen Bullshit aufgeregt, der einen überhaupt nicht interessiert, so. Und keine Ahnung, ich hab mich darin selbst erkannt und war dann nachträglich, war mir das so ein bisschen peinlich, wie ich früher war, so, ja. Und,
ich kenne das ganz genau, ja. Dieses Rumnörgeln, das habe ich leider auch voll drauf und das kriegt man genau, wie du sagst, selber überhaupt nicht mit, bis man jemand anderen trifft, der die ganze Zeit nur negativ ist und denkt, Alter, was ist dein Problem, du Arsch? Dann merkt man so, ey, das bist sonst immer du. So, ne? Ich kenne das kenne ich nur zu gut, so dieses konstant negativ sein. Ernie kennt das bestimmt auch.
Ja, schon. Also ich meine, das, was ich jetzt in 5 Minuten erzählt habe, das hat sich entwickelt über Jahre. Also wir kannten uns Jahre und das waren immer wieder, das fing bei Frotzeleien an, das fing bei Genörgel hier an, das ging weiter über, ich stelle mir das ganz anders vor und Streitereien. Vieles, was man einfach irgendwo als erwachsener Mensch, und wir waren da auch beide erwachsen, einfach irgendwie beim Bierchen hätte klären können. Ob es jetzt daran lag, wie gesagt, wir verstehen uns gut, deshalb kann ich mir den kleinen Spruch da erlauben, aber dass er jetzt kein Bier getrunken hatte und das dann schwieriger gemacht hatte, weil ich mich eigentlich in solchen Situationen dann immer noch sehr stark besoffen habe. Das hat sich hochgeschaukelt und die Überlegung war halt schon, wo hätte man ansetzen können, und ich denke schon, ich bin so zu dem Entschluss gekommen, ich hätte eigentlich nach dem vorletzten Album, also nach dem Snuff Hiroshima, hätte ich im Grunde genommen die Band austauschen müssen, weil da zeichnete sich ganz deutlich ab, das endet nicht im Guten.
Ja.
Das war, da war auch einfach, es war komplett, ob ich das jetzt so damals wahrgenommen habe und paranoid gewesen bin oder wie auch immer, aber dort zeichnete sich ab, dass die vier anderen, na gut, die drei anderen, so der Basser hatte, glaube ich, auch immer so ein bisschen, die Basser-Position bei uns war immer so die Neutralität, so, die war immer mit dabei, aber selten wie, war in diesen ganzen Geschichten nicht integriert, aber da zeichnete sich das ab und da hätte man sich trennen müssen, im Guten sagen müssen, okay, das funktioniert hier ab diesem Punkt nicht mehr. Ich habe es nicht getan, weil ich mich auch wahnsinnig schwer getan habe, andere Leute zu suchen, die dann mit mir das gemacht hätten, weil...
Aber das ist ja auch voll schwer, Ernie, so, ne? Weil ja, du merkst sie haben das ja auch erst, Entschuldigung, du merkst es ja auch erst, dass irgendwas nicht gut läuft, meistens, wenn es zu spät ist. So diese Illusion von sich im Guten trennen, das ist genauso wie in einer Beziehung, so von wegen, das passiert ja sehr selten. Meistens fliegen ja richtig reell die Fetzen, so, ne? Weil könnte man sich ständig, wenn irgendwie im Guten trennen, also das ist, also ich halte das für eine absolute Illusion.
Ist richtig, aber in dem Fall, ich denke, es hat da natürlich auch damit zu tun, dass für das Niveau und was ich mir irgendwie, ich hatte ja nie den Mastertraum gehabt, von der Musik zu leben oder dass ich mal der große Rockstar werde und es lief für dieses, was für das, was wir gemacht haben, lief es wirklich super und das hatte einfach mit tollen Auftritten, mit gut besuchten Auftritten zu tun und man konnte sich halt auch musikalisch einiges erlauben, also man musste nicht immer im Hinterhof oder im Keller irgendwie selber aufnehmen, man hatte ein bisschen was zur Verfügung, um einigermaßen im Studio da ja Zeit zu haben, nicht, das ist immer die Sache, da hatten wir immer unsere klassischen 9 Tage. Ja, und ich mich schwer getan habe, halt auch Ersatz zu finden. Also, weil die waren halt auch einfach zuverlässig. Das ist das, was ich dann immer hochgehalten habe. Sie waren immer zuverlässig. Das waren die, die waren nicht betrunken auf dem Auftritt, davor oder danach. Das waren die, die haben ihre Riffs gespielt, während ich auf der Bühne durchdrehen konnte und irgendwelchen, ja, meine Show durchgezogen habe. Meine, Katharsis oder wie
auch immer. Hast du dich jemals gefragt, was die Motivation für die anderen war, dabei mitzumachen?
Oh, ja. Das ist schwierig. Also selbstkritisch stellt sich da wirklich die Frage, weil es gut lief. Ne? Es war halt auch eine Band. Man kann auch nicht immer nett sein. Also ich sage jetzt einfach mal, es ist böse gesagt, aber ich glaube, für den einen oder anderen galt auch einfach, weil die Band sehr gut lief.
Ja, ja, natürlich. Also es ist ja ein absolut nachvollziehbarer Beweggrund. Ja. So, wer spielt schon gerne in einer Scheißband, die nicht schockt so? Ja. Aber
also ich hätte, wäre irgendwann das Ganze bergab gegangen oder auf den Konzerten permanent nur 10 Leute vor der Bühne gewesen oder keine Ahnung.
Hätten die sich das wahrscheinlich nicht so lange gegeben.
Ja, okay.
Dann wären die weg gewesen, ganz klar. Also
wenn du sagst, dass du hättest quasi die Band austauschen sollen, dann heißt das ja jetzt, dass quasi ab da die Eskalation quasi sich anbahnte, oder?
Ja.
Okay, alles klar.
Ich habe doch auch, also das ist, muss man ja auch ganz klar dazu sagen, ich habe mir auch echt viel, viel erlaubt, also gerade live und in dem ganzen Umkreis. Also da, ich habe immer gesagt so, bitte ab irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten vor Auftritt, ich mache gar nichts mehr, ich bereite mich darauf vor. Ihr liefert einfach, ihr spielt alles soweit richtig und Takt bleiben und so weiter und ich ziehe da einfach nur durch und da kann ich dann auch, nehme ich auf nichts mehr Rücksicht. Und zum Beispiel, was davor noch gelaufen ist mit dem Schlagzeuger, das waren ja auch, also es kam auch nicht von heute auf morgen, dass wir hatten einen Auftritt in Wien gehabt, an den erinnere ich mich noch. Und da ist im Vorfeld so dermaßen viel Ärger gewesen. Mit dem Veranstalter irgendwie, der war blöd. Dann irgendwelche Mercher, die dort vor Ort sein sollten, sollten da nicht sein. Dann war der Club nicht in Ordnung. Und irgendwann ist mir so die Hutschnur geplatzt, dass ich bin auf der Bühne so durchgedreht, hatte auch gut einen Tee und habe dann im Nachhinein nur mitbekommen, ja, ich habe an der Seite, da war so, das ist doch ganz witzig, also das war halt eine Bühne hier in Wien, eine kleine und irgendwie mit 250 Leuten war das auch komplett ratze ausverkauft und ich habe immer gegen die Wände getreten und ich habe grundsätzlich immer gegen alles getreten. Ich habe auch in meiner Anführungsstrichen Karriere 3-4 Mikrofone oder wahrscheinlich auch schon mehr, mit Krachmucker auch sogar 1, da habe ich vor dem Bandauftritt eine Ansage gemacht für die Band und super, alles gut, hab einen Mic Drop gemacht und das Mikro war im Arsch. Aber
lässig.
Ich bin während des Auftritts über deren Pedale gelaufen. Ich habe gegen die Wand getreten. Das war so ein Holzverschlag, wo hinten noch Kabel und so weiter war. Plötzlich steckte ich mit dem Fuß in dieser Wand drinne, weil das nur so eine Sperrholzplatte gewesen ist. Hab mich da fast auf die Fresse gelegt. Musste dann nachher 66,66 € zahlen, weil der Veranstalter in seinem Wiener Dialekt meinte, ja, wenn er da jetzt nicht für zahlen muss, ich kann keine Dialekte nachmachen, dann macht er das nachher nochmal. Und hab keine Ahnung, was noch alles. Aber irgendwann hat mich der Schlagzeuger halt auch von innen angespuckt, so, weil der auch so sauer gewesen ist. Mit Sicherheit, mit Recht, weil ich einfach alles getan habe, um irgendwie nur komplett zu eskalieren. Und der Abend endete dann auch so, dass ich mit der befreundeten Band dann dort eigentlich noch irgendwie was machen wollte. Und die haben, glaube ich, auch eine Woche mit mir nicht mehr geredet, so, oder?
Ja, ein guter Auftritt, würde ich sagen, absolut, ne?
Der Auftritt war genial. Der Auftritt kam so gut an. Aber das war auch so ein Ding. Also die geilen Auftritte, die wirklich die vom Publikum richtig, meine Fresse, das war ein geiler Fäulnisauftritt. Das waren die ich am wenigsten genießen konnte, weil ich so auf 180 und so wütend
witzigerweise
und sauer oder beschissen gelaunt bin.
Haben wir das auch, also jetzt im Manta-Kontext, so, wir haben uns auch öfters mal in der Haare gehabt, jetzt überhaupt nicht auf dem Niveau, was du da gerade beschreibst, Simon, so, sondern, aber wenn Irin und ich so sauer aufeinander sind, auf der Bühne, wurde uns auch nachgesagt, dann trägt das oft zu einer gewissen Intensität der Performance bei. Aber das ist natürlich ein anderes Level von dem, was du jetzt beschreibst, sondern es ist dann halt eher so, dass wir uns dann so auch so eher so mit Blicken angiften und das macht, dass wir dann vielleicht einfach ein bisschen härter spielen oder so. Aber das wurde uns auch schon nachgesagt, dass es bis zu einem gewissen Grad zuträglich ist. Aber was du da ja beschreibst, ist ja echt wirklich eigentlich für alle außer dir selbst der absolute Albtraum.
Natürlich. Also es war auch für mich ein Albtraum. Ich bin da ja auch nicht professionell auf der Bühne. Also ich singe, wie ich singen will und ich mache, was ich machen will und da stimmt manchmal gar nichts und irgendwie funktioniert das aber alles so. Das ist irgendwie so ein Rezept, das funktioniert auch nicht bei jeder Band. Da funktionierte es. Also wenn ich an meinen vorletzten Auftritt denke, den hatten wir in Berlin in so einem Punkerladen gehabt, da habe ich ab Minute 20 nur noch hier Clara getrunken und das war so eine 0,7 Flasche und die hatte ich dann auch 20 Minuten später leer. Und
ist dann aber auch lecker, muss man sagen.
Ja, super. Also das Ding hatte, glaube ich, 40%, wenn ich das jetzt nicht verwechsel. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an die letzten 20 Minuten gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich irgendwann meine Schuhe durch den Club geworfen habe, eigentlich statt Texten nur noch über mein Leben geredet habe und im Hostelraum dann versucht habe, den Gitarristen in die Schuhe zu pinkeln.
Vielleicht können wir das Wort Egozentriker doch noch stehen lassen. Vielleicht ist das gar nicht so weit hergeholt.
So. Ja, das sind, ich weiß es
nicht. Die Frage, was mich interessiert, so von wegen, also was ich faszinierend an der ganzen Sache finde, ist halt immer so, und ich bewerte das jetzt wirklich überhaupt nicht, sondern wie lange Leute sich sowas angucken, das finde ich höchstgradig faszinierend, jetzt auch gerade in dem Kontext, den du da gerade beschreibst, so, weil das ist ja doch echt richtig hardcore. Ich kann mich erinnern, als ich Teenager war, da habe ich mit Leuten in einer Band zusammengespielt. Und das waren keine schönen Erinnerungen. So, ne? Das kann ich mich auch erinnern. Da gab's auch echt viel so körperliche Auseinandersetzungen im Proberaum und so. Ich habe das gehasst, Alter. Weil ich auch damals anders war. Ich war damals sehr unterwürfig in dieser Band, in der ich damals gespielt habe. Und vielleicht auch noch ein relativ anderer Charakter als heute. So. Und da habe ich mir jetzt im Nachhinein denke ich, echt, da habe ich mir viel zu viel gefallen lassen. Viel zu viel gefallen lassen. Auch so, der Schlagzeuger ist mir echt so echt diverse Male so handgreiflich an Hals gegangen, so, weißt du, und das war da so eine durchaus normale Nummer. Es könnte passieren, dass du bei deiner eigenen Probe eins in die Fresse kriegst, so, ne?
Es gab ja auch gute Zeiten, ne? Also das ist zum Beispiel eine andere Grenzerfahrung ist, wenn wir auf dem Dark Easter Metal Meeting gespielt haben und dann in dem mittleren Club, da passten 600 Leute rein. Oben konntest du auf so einer Balustrade stehen und wir hatten noch 10 Minuten bis zum Auftritt und ich guck nach unten und der Raum füllte sich und es hörte gar nicht mehr auf. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, nach 5 Minuten, als wir angefangen haben, haben sie die Tür zugemacht, weil gar keiner mehr reingepasst hat. Und das war großartig. Oder wir haben auf dem Partysaal im Zelt gespielt und die Leute haben meine Texte mitgesungen. So, das ist dann, das sind ja auch einfach tolle Live-Erlebnisse, die du dort hast. Aber es sind halt immer diese, ja, wir reden ja über Grenzerfahrung und das sind halt einerseits die Grenzen ins Negative, die außerordentlich sicherlich belastend sind. Aber es gab ja eben auch diese tollen und euphorischen Grenzerfahrungen, die man machen konnte.
Himmel und Hölle halt, ne?
Die man sich halt früher auch nie ausmalen konnte. Wir waren alles irgendwie solche, naja, Loser. Ich mag diesen Begriff Loser eigentlich ganz gern, weil da auch irgendwie mal so ein bisschen was Liebevolles mitschwört. Aber wir waren halt so die Leute, die man hat da vielleicht Musik gemacht oder die Kollegen haben Musik gemacht und haben zu Hause gesessen, Kumpels haben Bier getrunken und haben über andere Bands so oder irgendjemand kannte jemand, der in einer Band gespielt hat, die jetzt auch mal eine Tour in Deutschland gemacht haben oder mal übers Wochenende. Solche Leute waren wir halt. Und dass wir selber mal in der Situation sind, durch Europa zu touren, ob das jetzt einfach zwei Gigs in Italien dann noch dabei zu haben, so dass das hätten wir uns alle niemals ausgemalt. Und natürlich, das wäre auch alles niemals zustande gekommen, wären wir nicht so diese Band gewesen. Na, also das ist, das hätte auch...
Da sagst du ja aber auch was.
Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme an dem Ganzen, um den letzten Satz nochmal. Das ist das Blöde, wenn ich dann Bier trinke. Dann kommt nämlich das mein Schnatter so ein bisschen weiter hervor. das ist so dieses, das ist so das Schlimme daran. Wir waren ja halt, das ist auch ein Grund, wir waren ja sehr gute Freunde. Also der eine Gitarrist ist seit, wenn wir zurückdenken, seit 98 einer meiner besten Freunde damals gewesen. Und mit dem rede ich kein Wort mehr.
Das ist ja auch so, und das liegt, also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber das liegt natürlich daran, dass ihr offensichtlich sehr extreme Meinungsverschiedenheiten hatten, die man nicht, wo keiner einlenken wollte, konnte.
Ach, nee, doch, also ich glaube, ja, nee, würde ich anders sagen. Also das sind dann schon wirklich einfach komplett andere Sicht der Dinge.
Ja,
ich sehe. Da würde ich einfach behaupten, dass wenn die jetzt das sich anhören würden, was ich jetzt erzähle, würde es mich auch nicht wundern, also auch gar nicht aus einem Negativen, dass die mich jetzt irgendwie falsch verstehen wollen, sondern dass in deren Universum das einfach alles komplett anders ausgesehen hat, ne? Das ist ja immer so. Also du hörst dir die Version von dem an und jetzt hörst du halt meine Version und wenn du dir deren Version dir anhörst, wird die wahrscheinlich anders klingen. Und das ist ja auch normal. Also so nüchtern sachlich ist die Welt nun mal einfach nicht. Und da dort eben auch sehr viel Emotionen eine Rolle spielen, gab's halt irgendwo ab einem gewissen Punkt keine Ausweichmöglichkeit mehr. Und
eine Frage.
Das letzte Album noch, ja?
Hat sich das alles gelohnt, Ernie?
Ja.
Ja?
Für mich ja.
Ja?
Auf jeden Fall, weil ich sehe sowas, also was heißt Lohn? Das kann,
nee, oder sagen wir mal anders, so den Preis, den du bezahlt hast, weil du sagst, das war ein total guter Freund seit 1998 und ist jetzt halt nicht mehr dein Freund, so, ne? Es soll jetzt hier auch kein Interview mit dir sein, oder, sondern es interessiert mich grundsätzlich, wie solche Mechanismen ablaufen, so. Deswegen, wenn du sagst, die Sicht auf die Dinge ist komplett unterschiedlich, völlig konträr. Es ist aber doch immer schade, Freunde zu verlieren, oder nicht?
Natürlich. Ich würde jetzt in dem Fall sagen, dass man sich, das waren sowohl die Sache mit dem Schlagzeuger als auch das jetzt, das sind ja keine Sachen, die innerhalb von ein paar Wochen plötzlich ausgebrochen sind. Das hat sich über Jahre entwickelt und man hat auch gemerkt, ich denke, da muss man dann auch, müssten sich beide Seiten eingestehen, dass man sich auseinandergelebt hat, dass sich beide auch in verschiedene Richtungen entwickelt haben, ich auch viele andere Sachen dort nicht so verstanden habe. Schade ist es natürlich. Gelohnt hat es sich aus der Perspektive, das ist immer so diese Sache mit etwas bereuen oder würdest du etwas anders machen?
Lass mich das so anders fragen, vielleicht die Frage. So.
Ich kann das beantworten, das ist gar kein Ding. Ich würde nichts anders machen in meinem Leben. Es gibt ein paar Sachen, so zwei, drei Sachen, wo ich wirklich so richtig Bockmist gemacht habe. Also es ist jetzt aber auch nicht der musikalische Kontext gewesen. Da sind Sachen, habe ich Sachen gemacht, die bereue ich sehr. Und da habe ich anderen Leuten, ja, was zugemutet aufgrund meines Arschlochverhaltens, das hätte nicht sein gemusst. So, das sind solche Sachen, die bereue ich. Alles andere, was ich gemacht habe, hat mich ja dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und das hat sicherlich irgendwo auch dazu geführt, dass mich einige Leute dann auch sicherlich aus dem Kreis absolut nicht mehr leiden können. Bei einigen finde ich das sehr schade, bei anderen ist es halt so. Aber da, wo ich jetzt bin in meinem Leben, fühle ich mich sehr wohl. Und ich denke oder ich glaube einfach fest daran, dass alles, was davor passiert ist, wichtig ist, um jetzt da zu sein.
Das steht völlig außer Frage.
Es war sehr viel Lehrreiches mit dabei.
Also das Ding ist ja halt
auch jetzt die Sache.
Das Ding ist ja auch ganz wichtig, so, dass wenn man sich seiner, und das war so der Anfang, als wir angefangen haben zu sprechen von einer halben Stunde oder so, wenn man sich seiner total sicher ist und eine ganz klare Vision hat und man weiß, man liegt richtig, das macht einen natürlich auch nicht immer beliebt, ne? Das ist halt natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Situation, weil du hast eigentlich immer nur Gegner, weil du musst deine eigene Meinung, dein eigenes Bauchgefühl, deine eigene Vision immer grundsätzlich gegen alle und den Rest der Welt verteidigen. Und wenn es richtig hart kommt, sogar noch gegen dich selber. Und das geht ja auch zum Beispiel, viele Leute sind immer sehr schnell dabei, und dann haben die den aus der Band geworfen. Was für Arschlöcher. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass manchmal zum Wohle der Band einfach Leute gegangen werden müssen. Das ist total tragisch, so, aber so ist es nun mal einfach manchmal im Kontext der Band. Wenn einer nicht mitzieht und die anderen geben 100%, aber einer ist dabei, der gibt nur 25%, dann reicht das eben nicht. Und da muss man halt einfach Konsequenzen ziehen. So, Simon, wie war das bei dir? Hast du jemals in Bands gespielt, wo Leute entlassen wurden und das tat dir als Freund weh, aber du wusstest, es ist der richtige Move für die Band?
Also wir haben zum Beispiel bei meiner alten Band tatsächlich nur einen Memberwechsel gehabt, und zwar einen Sänger. Und der ist ausgestiegen.
Das ist aber auch immer schwierig, ne?
Ja,
Sängerwechsel ist schwierig.
Ich weiß gar nicht. Ich bin so ein bisschen, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu sehr Pragmatiker. Der ist halt irgendwie angekommen. Es war mit ihm nicht so ganz einfach. Er war schon beim Texteschreiben irgendwie unzuverlässig. Dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben, weil es einfach sein musste. Dann hat er Shows abgesagt, die uns wichtig waren. Und dann haben wir ihn abends beim Partymachen im Berliner Club getroffen. So ne, solche Sachen halt, und
dann, die Story, da meint er, muss lernen oder so, ne?
Ja, ja, genau, er meint, er muss für das Studium lernen, genau, und ist dann abends, habe ich ihn dann im Club getroffen, so, ja. Wie dem auch sei, der ist dann irgendwann ausgestiegen und er meinte halt, weil er sonst sein Studium nicht auf die Kette kriegt, so. Und dann haben wir halt alle gesagt, so, ja, okay, ist ein akzeptabler Grund. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so mein Gefühl, und ich spreche mit dem übrigens auch seitdem gar nicht mehr, weil das dann sich alles aufgeschaukelt hat. Aber ich glaube, er hat eigentlich erwartet, dass wir zu ihm sagen, nein, bleib doch bitte in der Band. Ne? Also ich glaube, er wollte, dass wir ein bisschen um ihn kämpfen. Wir haben aber alle einfach gesagt, so, ja, akzeptabler Grund, so. Ne? Und dann.
Dumm gelaufen.
Und dann, ja, und dann ging auf, also total komisch, ne? Und dann ging auf einmal das Drama los. Wir haben ihn gefragt, ob er noch eine Show mit uns spielen kann, ne, auf dem Weg zur Natur, so.
$1 Million.
Ja, genau, ja, so ungefähr, ja. Er war dann überhaupt nicht bereit, die Show noch mit uns zu spielen, und dann wurde das alles irgendwie ätzend, und dann fing die Schlammschlacht irgendwie an, so in der lokalen Szene und so, aber sonst sind wir als Band dann for better or worse, sage ich jetzt mal, danach eigentlich konstant auf einem Line-Up gefahren, so, und haben einfach durchgezogen. Ich glaube, da war von bei allem von uns so ein bisschen so dieser Ethos, dass es scheiße aussieht, wenn man ständig Bandmitglieder wechselt oder so. Und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen versucht, ich glaube, wir wollten das alle nicht, so auch als Individuen nicht. So, ich finde das auch manchmal so ein bisschen lame, wenn du eine Band hast, wo ständig ständig irgendwer ausgewechselt wird, alle Nase lang, so, finde ich von außen so als Fan. Ja, auch nicht so geil.
Stehe ich auch überhaupt nicht drauf.
Ja,
so. Und ich war auch noch nie in einer Band. Entschuldigung, ja. Ich war ja eh nicht in sonderlich vielen Bands. Mhm. So. Aber ich wurde mal aus einer Band geschmissen, so, und ich kann jetzt im Nachhinein total nachvollziehen, warum. Ich habe das absolut verdient und ich habe das auch mega forciert. Auch mit Scheißverhalten, einfach weil ich das alles, was die Band gemacht hat und wofür die Band stand, völlig in Frage gestellt habe und auch nicht mit hinterm Berg gehalten habe. Und in dem Moment, als es mich dann getroffen hat, fand ich das doch irgendwie ein bisschen doof und so, aber sehr schnell hinterher kapiert, so, ja, das ist das Beste für die und auch das Beste für mich, und das sind wirklich no hard feelings. Ja. Aber ich kann total nachvollziehen, warum die gesagt haben, Alter, die waren auch schon alle 1000 Jahre älter als ich, so, weißt du, warum lassen wir uns von diesem Vogel hier, der macht hier die ganze Zeit den Larry so und macht das lächerlich, was, ich meine, ich fand es einfach nicht geil, und die Quintessenz war dann, dass sie gesagt haben, dann machst du halt eben nicht mehr mit. Und ja, dann habe ich gesagt, oh, und dann war, aber das war auch cool, so, ne?
Ja.
Ich habe gerade noch eine kleine Story, um das Thema Grenzerfahrung vielleicht noch mal in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Habt ihr da Bock drauf?
Habe ich Bock drauf, aber erzähl sie gerne. Ich möchte nämlich das noch mal auch gerne das Thema Grenzerfahrung auch wirklich in eine tiefe, dunkle Ecke noch mal zurücklenken, wenn ich darf. Aber du zuerst, Ernie.
Also du bestimmst es. Ich habe nämlich auch einfach gewisse Grenzerfahrungen, körperliche Grenzerfahrungen wären jetzt so eben mein Thema.
Ja, sehr gut.
Thema,
genau da will ich hin. Lass
unbedingt
knacken.
Ja,
also das waren jetzt natürlich diese psychischen Sachen. Und natürlich Schlammschlacht hattest du jetzt als Begriff noch gerade geliefert. Das finde ich auch eine ganz furchtbare Sache. Ich weiß, dass das ganz dünnes Eis ist, wenn ausgerechnet ich jetzt über Schlammschlachten sind furchtbar sind rede, weil dadurch, dass ich eben ein wöchentliches Programm habe und sehr viel aus meinem Leben in Bands spreche, halt sehr häufig gewisse Dinge wieder aufrolle und die für manche Leute eben auch nicht unbedingt sonderlich, manche gehen davon aus, dass das nicht sehr fair ist. Es ist auch so, dass Banderfahrung auch manchmal einen eben körperlich an Grenzen bringen. Und ich habe da zwei Geschichten. Und zwar die eine ist, wir hatten mal eine Wochenendtour gehabt. Und die hatte uns, ich weiß gar nicht mehr, wo der Freitag gewesen ist, aber der Samstag war in Weimar in der Gerberei. Und der Tag davor, es war super mit den Bands, wir waren mit Unruhe und mit Wiedergänger unterwegs. Und der erste Tag, das hatte Spaß gemacht und war auch gut. Und dann sind wir in einer Gerberei in Weimar gewesen und das ist sowieso so ein, ja, ist ein richtiger Punkerladen, autonom und mit richtigen Betonwänden und das passte einfach alles so dermaßen, es war unfassbar authentisch, nur dass ich eben vom Tag davor schon einigermaßen fertig war und natürlich auch absolut kein geschulter Sänger bin. Das heißt also, ein großes Problem bei mir ist immer gewesen, dass ich nach Auftritten unglaubliche Kopfschmerzen hatte vom Schreien, weil das immer sehr arg in den Kopf gegangen ist. Aber an diesem Tag ist das so extrem gewesen, dass ich fast schon davor war, alles an den Nagel zu hängen. Wir haben angefangen zu spielen. Es ging immer sehr impulsiv los. Ich weiß gar nicht, ob das die Zeit war, wo ich mir noch die Mikros an die Stirn geschlagen habe. Aber ich habe relativ früh von einem Dreiviertelstundenprogramm unglaubliche Kopfschmerzen bekommen. Und das ging irgendwann auf ein Level. Ich kannte dieses Level, das war erträglich. Aber in dem Fall war es so, dass ich nur noch in gebückter Haltung auf der Bühne stehen konnte, damit ich nicht das Gefühl habe, mein Kopf explodiert einfach und mein gesamtes Gehirn irgendwie, ja, zerreißt. Kennt ihr das? Also jetzt, Simon, du singst ja, glaube ich, nicht.
Aber ich kenn das nicht, aber ich kenne Leute, die damit absolut zu kämpfen haben. Ja, ich habe das,
ja. Und das war so extrem. Es war eine Dreiviertelstunde. Ich habe danach nur Gutes über den Auftritt gehört. Ich habe keine Ahnung, was das für eine gesangliche Qualität gewesen sein musste. Ich konnte wirklich nur wenn ich wirklich, naja, nicht 90 Grad den Oberkörper vorgebeugt habe, aber fast. Wenn ich so gestanden habe, das hat auch irgendeine physische Erklärung, dann hat der Kopfschmerz ein bisschen aufgehört. Aber sobald ich mich gerade hingestellt habe, ist das wie ein Schlag mit einem Betonklotz ins Gesicht gewesen. Und da war ich am Ende nach dem Auftritt und habe echt, glaube ich, auch nur noch eine halbe Stunde auf der Treppe gesessen und ich dachte wirklich, also das, ich habe mir das Gehirn kaputt gemacht oder der Kopf, irgendwas ist im Arsch, weil es war so wehgetan. Und das ist das eine gewesen. Und das andere war ein Ragnarök-Auftritt während einer Tour, wo wir im Stau gestanden hatten. Und wir hatten eine feste Zeit und eigentlich sind wir wirklich zeitig losgefahren. Wir hatten allerdings auch 8 Stunden Autofahrt und dann ging's los. Dann stellte sich plötzlich heraus, also egal wie das jetzt läuft, wir werden wahrscheinlich nicht pünktlich kommen. Also mit dem Veranstalter telefoniert und bla und so weiter und großes Trara. Dann plötzlich, und das war übrigens ein Auftritt, für den wir fast unsere halbe Tour finanziert bekommen hätten. Also Festivals kriegt man ja immer ein bisschen mehr und da war das so, dass uns das echt viel andere Gigs dann noch gerettet hätte. Wir saßen im Auto. Es war immer noch Stau, mein Stresslevel war auf 3 Millionen und es ging nicht voran. Ich musste auf Toilette, wir konnten nicht halten. Ich glaube, irgendwer hat auch noch, oder ich, oder wir wollten noch in Flaschen pinkeln, damit wir nicht anhalten müssen. Und lange Rede, es ist eine Band ausgefallen dann, sodass wir praktisch wieder drin waren im Spiel, sind aber auf dem Platz raufgefahren, aus dem Auto ausgestiegen. Das war ein Gefühl jenseits von Gut und Böse, draußen zu stehen. Du hörst aus der Halle deinen eigenen Bandnamen gerufen von, keine Ahnung, 600 Leute oder so, wie das gewesen sind. Machst da irgendwie deinen Kram fertig, so mit Vorhang war das richtig hier in Lichtenfels und gehst auf die Bühne, bist gerade aus dem Auto raus, vollkommen im Arsch, nichts vorbereitet, nicht nochmal ein bisschen chillen oder ein bisschen fertig machen, mein Ritual vorher, was aus mich anziehen betrifft, besteht. Und dann ging der Auftritt los. Und dann durchgezogen, dann hieß es noch, ihr könnt auch gerne noch 10 Minuten länger machen, weil wir haben jetzt hier eine Pause. Lange Rede, ich bin von der Bühne gekommen, ich bin fast umgekippt. Also ich dachte, ich kriege ein Herz. Also ich dachte wirklich, ich habe eine Herzattacke. Ich bin von der Bühne runtergekommen und ich hatte ein, das war gar nicht geistig irgendwie so, aber ich war irgendwo zwischen, ich breche in Tränen aus, mein Herz schlägt auf 360 BPM, vollkommen überlastet und einen absoluten, ja, absolut vollkommen im Arsch gewesen. So.
Man wundert sich immer, was der eigene Körper aushalten kann. So, ich kenne sowas auch auf jeden Fall. Und hinterher, und man wundert sich auch immer, wie scheiße man sich überhaupt fühlen kann. Also ich habe auch so die Körperlichkeiten und so, so körperliche
Wie so ein Burnout, so plötzlich. So. Einfach Auftritt war zu Ende, jubelt, du gehst nach hinten und es war alles leer und alles, wie ich es beschrieben habe.
Also ich schenke mir auf der Bühne auch selten was. So, dementsprechend kenne ich so körperliche Blessuren und so auch sehr, sehr gut. So, Erinsch auch, so, der kennt das auch sehr gut, so, weil wir hatten oft so, dass, also wirklich wie so Fußballspieler, so, ne, dass man so wirklich eine Stunde lang so geprügelt hat und dann einfach hinterher klassisch kotzen. So, ne, also dass man sich so, wer das kennt vom Fußballtraining oder so, weißt du, rennst so lange um Platz, bis du kotzen musst, so, ne. Und das kenne ich, Simon ist ja so ein bisschen so ein Stoiker, wie sagt man auf
der Bühne? Nicht bei der alten Band, haben wir...
Ach stimmt, habe ich mal gesehen, ja, ja, da warst du ja so ein wilder Typ, ne?
Ja, bei der alten Band war immer irgendwie...
Mehr Action.
Chaos auf Knopfdruck so ein bisschen, ja. Aber kotzen, ich habe tatsächlich noch nie nach einer Show gekotzt. Ich habe noch nie auf einer Bühne gekotzt irgendwie. Also ich sag mal, ich habe mich auch bis zur völligen Vernichtung irgendwie, habe ich es mir gegeben, gerade so in heißen Clubs so, wenn du richtig halt
oder bist. Oder heiße Festivalbühnen, oh, Alter, Open Air, so was, ja, weiß ich, Sonntagnachmittag, mhm, 13.30 Uhr und es sind 40 Grad. Das, ja, war uns das erste Mal Full Force.
So, ja, bei sowas kannst du mich danach auf jeden Fall auch echt abhaken, so, aber ja, so kotzen nicht. Ich muss jetzt einfach eine witzige Anekdote reinhauen, so, weil du
bitte,
mir, weil du Ernie gerade erzählt hast, wie hart ihr pissen musstet im Van, und dann auf dem Weg zum Festival. Wir haben mal auf dem Fluff-Festival gespielt, so ein Hardcore-Festival in Tschechien, so, und haben dann da irgendwie gepennt und wollten am nächsten Tag nochmal zum Festivalgelände zwei, drei Bands angucken, so, und ich bin jemand, der gerne mal im Van gepennt hat alleine, so, weil du kriegst ja auf Tour wenig Privatsphäre und du hast, ne, wie gesagt, man sieht sich eh schon so viel und hängt sich auch gegenseitig manchmal ein bisschen aus dem Hals raus, so, also habe ich öfters mal mich alleine in Van gelegt zum Pennen, so, und dann musste ich halt hart pissen und der Van stand, also.
Darf ich einmal fragen, wie viele Tage waren eure Touren dann immer so?
Die längste 5 Wochen.
Oha.
Ja, okay. Also wir sind schon viele, viele so Monatstouren gefahren, ja. Jedenfalls, genau, wir standen dann im Van, der Van war neben einer Baustelle geparkt und ich konnte aus dem Van gar nicht raus, um pissen zu gehen. So, also habe ich halt in so einen Tetrapack, so einen Liter Tetrapack mehrfach reinpissen müssen. Ich musste pissen wie ein Pferd in der Nacht, so, ja. Und ich habe dieses ganze Ding voll gepisst, so. Und am nächsten Tag, wir sind zum Festivalgelände gefahren und haben uns ein paar Bands angeguckt. Jedenfalls, wir kommen zum Van zurück und ich stand halt, mein Sitzplatz war genau an der Schiebetür, so, und ich stand und sehe schon dieses leicht aufgeblähte Tetrapack.
Leicht aufgegärte, ja.
Und dann habe ich das so einfach, dachte ich so, ah, scheiße, was mache ich jetzt damit? Und hab's halt einfach schnell so unter den Van geworfen und dann sind wir losgefahren. Auf einmal gibt's einen Riesenknall und das und das ganze Auto neben uns stand so ein roter Wagen neben uns, war halt einfach voll mit meiner Pisse, Alter.
Herrlich.
Ey, ich gut, beneide also nicht denjenigen, der dann in sein eigenes Auto einsteigen musste irgendwann, so, ey. Also einfach wirklich, es ist über die komplette Fahrzeugseite. Also die
in Pisse. Flaschenpissen, sag ich aber ganz ehrlich, ey, absoluter Standard.
Ja, normal,
Alter,
klar.
Völlig normale Härte.
Ja, auf jeden Fall, das macht man ständig, aber es ist selten, dass man es über ein Auto explodieren lassen kann.
Jetzt top ich dich, Alter.
Na, let's go.
So, in Flaschenpissen auf Tour, absoluter Standard. Ich war mal auf einem Punkrock-Erlebnisurlaub in Südostasien, ja. Nur um mir kranke Konzerte anzugucken. Und da war ich dann eine Zeit lang unterwegs mit einer Band aus Perth, eine Crust-Band. Mhm. Und da waren wir auch alle in Bus und mussten pissen, so. Der einzige Unterschied war, dass der einzige Typ, der Bassist von der Band, halt in eine Flasche gepisst hat. Und das war halt ein ganz normaler, ein öffentlicher Linienbus mitten in Malaysia. Einfach den Lachs rausgeholt, Alter. Und in so eine alte Flasche gepisst, mitten im Bus, Alter. Richtig eiskalt, Alter. Ja,
geil, ey. Abgebrüht.
Richtig abgebrüht. Die sind Kummer gewöhnt, die Jungs, Alter.
Wie heißt die Band? Cluster Unit Bomb oder so ähnlich, die eine Doku gemacht haben über ihre Asien-Tour, die sie selber organisiert haben?
Irgendwas klingelt da eine Glocke, aber ich habe das nicht gesehen.
Cluster.
Aber das war, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
Aber das ist auch.
Aber so vor 10, 15 Jahren war das absolut Standard, dass jede Grind, jede Crust-Band halt erstmal nach Malaysia und hast du nicht gesehen. Das ging da gut. Ich habe fantastische Konzerte. Ich habe wirklich Porn-Grind-Konzerte im Dschungel gesehen, Alter. Ja, wirklich das geilste, ja, Zeug. Da habe ich auch schon Stories drüber geschrieben für Magazine und so. Herrlich. Also da müssen wir eigentlich nochmal eine Spezialfolge zu machen, Simon, so einfach um diese ganze Südostasien-Punkrock-Tour irgendwie nochmal aufzuarbeiten. Das war der absolute Wahnsinn. Was mich eigentlich interessiert hat, Ernie, von diesen Körper, okay, ey, weißt du, wir sind alles alte Herren, ja. Mhm. Man macht sich dann auch gerne mal auf der Bühne komplett kaputt, das ist alles keine Überraschung. Aber was ich viel, viel, viel drastischer finde, sind so diese psychischen Täler und diese wirklich dunklen Löcher, durch die man geht und in die man fällt, wenn man so Musik macht. Gerade wenn man so eine hohe Anspruchshaltung an sich selber hat und so eine Vision im Kopf hat, schon in jungen Jahren, und die gerne mit der Welt teilen möchte, weil man irgendwie davon überzeugt wird. Und dann, eigentlich kann man ja nur verlieren, weil jegliche Kritik besonders wehtut, weil jedes Urteil von Dritten vernichtend ist. Und weil auch man oft nicht das bekommt, was man sich wünscht, und weil Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat und so. Ich finde, den höchsten Preis, den ich persönlich für meine Musikerlaufbahn und dafür, dass ich nie einen Plan B hatte oder so bezahlt habe, sind definitiv so psychische Geschichten, glaube ich. So Depressionen, wirklich dunkle Löcher, die alle wirklich eins zu eins mit Musik und mit der eigenen Erwartungshaltung und auch mit einem Druck, den man sich selber macht, zu tun haben. Kennt ihr das?
Ja.
Simon, fang du mal an. Ich rede sonst mal
so. Bei mir hält es sich echt in Grenzen, muss ich sagen. Man kennt es ja auch so, manche Leute haben ein bisschen so ein Tourloch. Ich weiß nicht, wie das dir geht, dass du nach einer Tour.
Ganz ehrlich, an den Tag, an dem die Tour zu Ende ist, alle gehen noch in eine Kneipe, Abschluss feiern. Ich sitze schon alleine am Flughafen, nur um alleine zu sein und trinke. Ich sauf allein, wie Hammerhead es uns gelehrt hat. So, ne? Also wirklich. Ja, ich bin raus aus der Nummer. Ich will nur noch alleine sein. Ich kann nicht warten, nach Hause zu kommen.
Ja, aber es ist bei mir dann tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Ich kenne das nur von anderen Leuten so, dass die halt, wenn die ein paar Tage zu Hause sind nach der Tour, erstmal in so ein Tourloch fallen und überhaupt nichts mit sich anzufangen wissen so und damit halt total am Upstruggeln sind so, aber bei mir ist das Glück, ich brauche eigentlich dann immer das so, ich bin, bei mir ist immer das Gegenteil so, ich isoliere mich dann immer erstmal ein paar Tage und genieße das total, gar nichts zu machen, niemanden zu sehen, nicht zu kommunizieren, ich telefoniere auch mit keinem erstmal so, ich finde das immer dann sehr angenehm, erstmal runterzufahren so, aber keine Ahnung, wie ist das bei dir, Ernie?
Also ich hatte nie diese Art von Touren, die so lang gewesen sind. Wir hatten, wenn überhaupt, einigermaßen regelmäßig, selbst das nicht, wir haben 12 bis 16 Gigs im Durchschnitt im Jahr gehabt und wir hatten zweimal eine Tour über 9 Tage. Und ich war eigentlich schon ab der Hälfte, weil das dann auch bald die Zeit war, wo ich meine jetzige Frau dann schon kannte und mein Leben sich halt auch irgendwo zumindest von den Gegebenheiten in eine etwas ordentlichere Bahn begeben hatte, war es häufig so, dass ich abends mich auch mitten auf der Tour dann doch noch mal aus dem Club rausbewegt habe, die Straße allein spazieren gegangen bin, vielleicht noch mal zu Hause angerufen habe, aber irgendwie das Gefühl gehabt hatte, ich möchte eigentlich zu Hause sein. Und wenn es sowas ist, wie ich sitze einfach mit Frau und Kinder, unseren Katzen und Hunden auf dem Sofa und haben da unsere Zeit so, weil das halt sehr viel meines Lebens im Moment mittlerweile ausmacht.
Das ist genau das, was ich meine, Ernie. Das liegt doch aber daran, dass du eigentlich, du möchtest Musik machen und du möchtest diese 45 Minuten auf der Bühne haben, aber du möchtest die anderen 23 Stunden eigentlich lieber in deinem normalen Leben sein.
Ja.
Also so erlebe ich
das. Also ich habe immer noch die Angst, ich habe auch irgendwo die Angst natürlich, dass man irgendwie jetzt bin ich erst 40, ich bin ja noch nicht alt, und aber dass irgendwie der Rock'n'Roll vorbei ist, die Sorge habe ich natürlich schon. Das ist auch ein Punkt zum Beispiel, der jetzt in der jetzigen Situation, die wir gerade haben, mit eine Rolle spielt. So, dass ich liebe es, alleine zu Hause sein. Ich arbeite von zu Hause seit vielen Jahren, Homeoffice ist für mich seit Jahren schon ein Thema, aber jetzt, wo man gezwungen ist, nur zu Hause zu sein und selbst einfach einmal im Jahr, dann im Sommer, die ganzen Nasen auf dem Partysaal nicht sehen zu können, Backstage, sich da dann auch irgendwie in unregelmäßigen Abständen dann mit allen zu treffen und da dann wegzuschießen und so weiter. Das fehlt mir schon, und das ist nicht einfach nur der Partygedanke, das ist schon auch eine emotionale Sache. Ja, Freunde, Freundschaften, die alle einfach kaum mehr gepflegt werden, weil WhatsApp-Nachrichten auftauschen ist jetzt auch nicht immer alles, ne? Und die Leute einfach nicht sehen zu können, so wie ich mit meinem Bruder früher meistens darüber kommuniziert habe, dass wir Computerspiele gespielt haben und danach wussten wir genau, wie es dem anderen geht, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht. Es ist dann manchmal auch einfach das Zusammensitzen auf dem Festival oder nach dem Konzert irgendwo in Ruhe und schnacken. Das fehlt mir total. Also da werde ich auch emotional. Und das war mir auch wichtig zu der Zeit, als ich noch aufgetreten bin. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Auftrittsgeschichten durch mein Soloprogramm, was aus Reden und Erzählen betrifft. Aber das ist was anderes. Das hat,
Was ich eigentlich meinte, wenn du sagst, gerade zu den Anfängen von Fäulnis und so, dass du dass es da irgendwie zwischen 98 und 2006 oder so sehr viele dunkle Jahre gab, wenn ich mich richtig erinnere, so, hatte das direkt mit der Band zu tun, beziehungsweise hat.
Nein.
Okay.
Das war mein Leben. Das ist also.
Lass mich das umdrehen. Ist das in die Band eingeflossen? Wahrscheinlich nicht zu knapp, oder?
Ja, natürlich.
Und das ist eigentlich das ist der Aufhänger, über den ich rede. Das ist Musik als Grenzerfahrung. Deine eigenen dunklen Momente in die Musik reinzutragen. Und das ist doch wahnsinnig anstrengend, oder nicht?
Ja, natürlich. Also ich habe da Sachen erlebt und die würden jetzt aus dem Privaten zu weit gehen, aber ich habe halt schon ja, ich würde mal sagen, seit ich 15 bin oder so, irgendwann so dieses Depressionsding ging halt dann irgendwann los. Und das hat mich bis heute auch nicht verlassen. Das Ding ist, warum ich 98 bis 2006 dann immer in diesem musikalischen Kontext sicherlich hervorhebe, dass ich da vollkommen ausgerastet bin. So. Und da habe ich mir halt auch mit mir Sachen gemacht, so die halt auch nicht so gut sind. Die sieht man auch bis heute und daran erinnert man sich dann jedes Mal, wenn man an sich runterguckt. Und da fragt man sich dann auch schon irgendwie, ob das alles, tja, was da, naja, es ist ein Teil von mir, es ist nicht so, es ist auch wieder, jetzt kommen wir zu dem Bereuen zurück und das ist natürlich jetzt auch ein sehr, sehr ernstes Thema, aber man hat auch mit anderen zu tun gehabt und wenn es dann eben Frauen gewesen sind, mit denen man zu tun gehabt hat, die furchtbare Dinge erlebt hat, die sie einem erzählt haben und man plötzlich aus dieser heilen Familienwelt, in der man davor, also vor 98 in irgendeiner Kleinstadt gelebt hat, danach bin ich auch in eine Kleinstadt gezogen, aber man ist halt nicht weggegangen, ich kannte keine Mettler, das ging dann plötzlich so mit 98 dann los mit dem Umzug nach Flensburg. Das war... Ja, und man hat alles mitgenommen. Man hat sich im Elend gesuhlt. Man hat wirklich den Abgrund auch irgendwo gefeiert, also für sich. Und das ist natürlich nicht toll. Und das bin ich auch froh, dass ich aus der ganzen Sache raus bin. Aber mit so einem gewissen Blick schaue ich doch immer mal wieder zurück und denke mir, ja.
Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir einmal über sehr lange auch, glaube ich, privat über deine Musik gesprochen haben, über die Anfänge und vielleicht auch die Zeit, die du jetzt gerade beschreibst. Und daran erinnere ich mich auch, dass dir das sehr, sehr schwer fällt, manchmal darüber zu sprechen oder daran zurückzudenken, weil einen das auch immer so ein bisschen runterzieht und dann das dann eine sehr, sehr dunkle Zeit.
Ich kann da gewisse Sachen so sagen, ja. Ich habe da gar nicht so diese Berührungsängste mit. Es ist der Respekt davor, dass jetzt auch ein paar Leute zuhören und manche das vielleicht auch einfach gar nicht hören wollen. Also es ist...
Guter Punkt.
Ne, also...
Mir fällt da eine kritische Frage zu ein, die ich mir immer gestellt habe, weil wir haben ja vorhin schon über diese Platte gesprochen, die letzte Platte meiner alten Band namens Voyeur. Bei der Platte war ich...
Voyeurismus ist halt einfach ein richtig wichtiges Ding für Simon.
Das nee, aber Begriff. Die Platte habe ich in einer total krassen Stimmung auch geschrieben. Das war eine Phase, in der ich mich monatelang isoliert habe. Also wirklich so gut wie keine meiner Freunde auch gesehen habe. Was habe ich gemacht so? Ich habe versucht, die Platte zu schreiben. Ich habe versucht, irgendwie möglichst miserable Lyrics zu schreiben so und bin nachts allein spazieren gegangen so. Das war mein ganzer Lifestyle so zu der Zeit. Und und ich habe das auch so ein bisschen zelebriert so, ne? Irgendwie. Ich habe diesen diese Anti-Haltung irgendwie zelebriert und mir auch so ein bisschen, ja, so, keine Ahnung, so aushilfsmisanthropisch mich auch auf Sachen abgefeiert, wo ich so eine ablehnende Grundhaltung einfach hatte, so. Und das hat aber, da kommen wir jetzt zu der kritischen Frage, das hat aber für mein Empfinden am Ende irgendwie dazu beigetragen, dass die Platte auch einen ganz bestimmten Vibe hatte, so das, also so eine ganz. Ich habe das Gefühl, vielleicht verbinde ich das auch einfach nur krass damit, ja. Vielleicht verbinde ich einfach nur die Musik, die ich jetzt von der Platte höre, sozusagen enorm mit der Zeit und mit der Stimmung, in der ich damals war und ja, projiziere das jetzt einfach so da rein. Aber ich frag mich manchmal, weil mein Leben jetzt ganz anders ist. Ich habe eine Frau und Hunde und mir geht's gut und
tralala. Du bist im Reinen mit dir selbst.
Ich bin grundsätzlich im Großen und Ganzen mit mir im Reinen so, ja. Und sitz manchmal da irgendwie im Kreativprozess und wundere mich, ob's nicht geiler wäre, wenn es mir scheiße gehen würde so und ob ich dann nicht irgendwie geilere Mucke machen
immer,
würde.
Immer während der Frage eines jeden Musikers so, hätte ich besseren Output, wenn ich mehr leiden würde? Und da ganz kurz, bevor du antwortest, Ernie, so, das ist immer das Problem als Musiker. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, die Leute erwarten, dass du ihr persönlicher Jesus bist, dass du immer leiden, der Musiker als solches soll immer leiden, weil wenn er leidet, kann er bessere Geschichten erzählen. Und warum sollte ich selber leiden, wenn doch der Künstler für mich leiden kann? Und deswegen wird dieses Leiden auch immer ganz, ganz krass romantisiert. So, ne? Und das ist halt ultra gefährlich. Ja. Weil ich hatte das schon in ganz frühen Teenagerjahren, dass ich gedacht habe, ey, wenn ich ganz viel alleine trinke, ja, dann werde ich auf jeden Fall kreativer. Und dann werde ich auch viel misanthropischer und viel depressiver und alles viel dunkler, wenn ich eine möglichst dunkle Sicht auf diese ganzen Sachen habe. So, weißt du? Und dann habe ich natürlich unfassbar schlechte, peinliche, schlechten englische Teenager-Grunge-Lyrics verpasst, natürlich, die jetzt völlig lustig sind. Aber damals war das leider bitter ernst so. Man hat versucht, sich selber zugrunde zu richten, weil man gedacht haben, es dient einem großen Ganzen.
So, es dient dem kreativen
ganz
Ergebnis.
Genau. So, ja. Und die Frage, ob sich das alles gelohnt hat, das kann ich definitiv nicht bejahen. So, jetzt mit deiner Scheibe, die du im Witwenmacher geschrieben hast, irgendwie, du hast monatelang keine Freunde gesehen und so, da warst du vielleicht auch schon ein Kleintick älter oder so.
Ja.
Das mag eine andere Story sein, aber ich glaube, ich habe es mir manchmal so bitter und düster besorgt, das war völlig unnötig. Das kann ich ganz klar sagen. Und es war auch einfach nicht cool und auch nicht romantisch, finde ich jetzt im Nachhinein.
Mhm.
Also besoffen habe ich, glaube ich, auch noch nie einen guten Songtext geschrieben. Also geschweige denn ein gutes Riff. Also das, ich habe
geschweige denn eine gute Entscheidung getroffen. Aber,
ja, eben. Also das sind Erfahrungen, die habe ich nicht nur einmal gemacht, dass wenn ich dann nachher am Merchstand gestanden habe, die Leute teilweise also wirklich vor den Kopf gestoßen waren, weil naja, so wie ich jetzt rede, rede ich da halt auch. Und ich bin danach im Gig. Erstmal bin ich dann, wenn ich dann zum Merch-Tisch gehe und dann auch wieder gefasster bin, so, dann ist viel Ballast auch abgefallen und einfach gesagt, ich habe dann gute Laune. Und erstmal habe ich sowieso die Einstellung, dass man Fans nicht scheiße behandelt. Das heißt, ich bin einfach grundsätzlich, ja, ich würde schon sagen, ich bin recht freundlich. Also ich rede dann freundlich mit denen und habe auch gute Laune. Und das hat die Leute vor den Kopf gestoßen. Also das war auch wirklich teilweise so, dass das enorm negative Statements mit sich gezogen hat.
Zum Beispiel?
Wie der auf der Bühne macht er hier einen auf so und jetzt da hinten geht's dem total gut. Das ist ja, das ist doch alles überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Oder jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt so noch nicht gelesen, aber jetzt, wo ich zweimal in der Woche auf YouTube irgendwie zu sehen bin, da sieht man ja auch eine ganz andere Seite von mir. Die Erklärung ist ganz einfach. Also ich habe eigentlich nie eine Rolle gespielt und ich musste mich auch nie irgendwie verstellen. Das Ding ist einfach nur, dass ich bei Folgendes immer rein meine wirklich negativen Emotionen rausgelassen habe und jetzt zum Beispiel bei Krachmurger einfach meine leidenschaftlichen. Das heißt, wenn ich über einen geilen Klassiker spreche, dann bin ich irgendwann einfach so, dann geht die Faust hoch, ne, und dann bin ich begeistert. Aber das sind halt viele Aspekte einer einzigen Person und ich habe manchmal so den Eindruck, dass, vielleicht ist das auch in Ordnung, vielleicht sehe ich das bei einigen Bands auch so. Ich glaube, bei manchen Bands möchte ich auch vielleicht gar nicht zu viel Privates wissen, aber dass man diesen Künstler dort sieht und wirklich auch nur dieses Bild von ihm im Kopf hat, was er dort mit dieser Musik verkörpert und mehr dazu gar nicht wissen möchte.
Ja, es ist ein sehr eindimensionales Bild auf jeden Fall, manchmal so. Und
ich finde es aber eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich das bei manchen Bands vielleicht auch
so. Mit Sicherheit, geht mir auch so. Also ich, klar, auf jeden Fall, ich kenne das als Fan auch so ein bisschen, obwohl ich jetzt nicht jemanden krumm nehmen würde, der in einer sehr negativen Band spielt und dann freundlich am Merch-Tisch ist. Die Erfahrung habe ich mal mit einer Band namens Gaza gemacht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf der Bühne einen Sänger, der hasserfüllter aussah auf der Bühne. Also Riesentyp, der Typ sah aus wie eine Riesenvogelscheuche so und hatte einfach einen Blick, als wenn er jeden umbringen würde. So. Und dann, keine Ahnung, bin ich nach der Show zum Merch-Tisch und hab so gesagt, so geile Show, und der war halt super höflich und hat mir dann Merch geschenkt, so, ja. Also ich meine, ne, also das, sowas nehme ich dann auch keinem krumm. Das finde ich dann eigentlich, ich persönlich dann sympathisch, aber ich kann mir durchaus, ich kenne durchaus auch verklemmte Fans, so, ja, die dann, die von dir was ganz Bestimmtes erwarten, dann irgendwie eine Verkörperung von dem, was sie vielleicht auch in deine Kunst reininterpretieren, so.
Oder was sie selber gerne wären.
Das Reininterpretieren, ja. Das Reininterpretieren ist ja auch noch eine ganz wichtige Sache. Ich schilder ja nur relativ klar, manchmal auch ein bisschen vertrackter, was ich empfinde. Wenn ich einen Text schreibe über ein gewisses Thema, einen gewissen Gefühlszustand schreibe, dann ist das meine persönliche Perspektive. Aber dann hört das jemanden und ich erkläre dem ja nichts, sondern der macht sich seine eigenen Gedanken. Und ich glaube, jeder von uns dreien hier hat diverse Platten im Plattenschrank, wo er ganz bestimmte persönliche Emotionen und Empfindungen zu haben, die vermutlich rein gar nichts damit zu tun haben, was die Band sich mal dabei gedacht hat.
Ja, klar.
Was bringt uns natürlich zu einer anderen extrem wichtigen Frage, Ernie. So, du bist jetzt, wenn du sagst so, ey, du warst am Merchstand und die Leute waren enttäuscht, weil du jetzt nicht der Typ in dem Moment warst, der du auf der Bühne warst, oder du warst in einer anderen Stimmung oder so, und die Leute wollten aber, das wollten konstant 24/7 den kaputten Misanthropen haben, so, ne? Kann es auch sein, dass das so ein bisschen daran gelegen hat, in welcher Szene du dich aufgehalten hast? Kannst du das so festmachen, dass das eine bestimmte Zielgruppe war, die du da beschreibst?
Glaubst du, dass das in dieser Nirvana-Grunge Zeit irgendwie anders gewesen ist mit, ich sage jetzt einfach die klischeehaften, was war der Kurt Cobain, I don't wanna live no more, nee, das war Typo Negative.
I hate myself and I want to die.
I hate myself and I want to die, genau. Glaubst du, dass das da groß anders gewesen ist?
Nee, natürlich nicht, aber ich frage ja dich jetzt, und nicht Kurt Cobain.
Ja. Ja, also ich denke schon, dass das zumindest in diesen emotionaleren, geprägteren Szenerien sehr ähnlich ist, und Menschen sind auch, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich.
Glaubst du, das ist aber auch ein spezielles Black-Metal-Problem?
Also, Metal ist ja grundsätzlich sehr konservativ. Also damit hast du ja sowieso schon einfach, also was grundsätzlich ja gar nicht so gut ankommt, ist ja überhaupt das Zeigen von Emotionen. Also ich habe ja auch durchaus die Erfahrung gemacht, dass allein dieses Emotionen zeigen schon gar nicht so gut ankommt. Vielleicht gar nicht mal, weil die Leute das scheiße finden. Ich finde, die Leute, es ist schwierig, damit umzugehen. Das ist genauso, wenn du mit einem Kollegen zusammensitzt und der fängt plötzlich an zu heulen neben dir. Du unterhältst dich mit ihm, der fängt an zu heulen.
Steh ich auf und geh.
Das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Situation, mit der man ganz schwierig umgehen kann nur.
Natürlich
und,
nicht,
Scherz. Wenn das, ja, ich weiß in solchen Situationen auch nicht, was man machen soll, aber.
Wenn es ein Freund ist, dann fragst du, was Phase ist, so, ne? Also, das ist. Also, aber ich weiß, was du meinst. So, aber wo zeigst du denn mehr Emotionen? Also, ne, dein Werdegang hat sich ja ordentlich verändert. Hast du bei als aktiver Musiker auf der Bühne, auf Platte, in deinen Lyrics mehr Emotionen gezeigt? Oder zeigst du mehr Emotionen, indem du dich als Ernie bei Krachmucker vor die Kamera oder vors Mikrofon setzt und einfach Emotionen erzählst,
wenn ich
deine ehrliche Meinung zu Dingen? So, ist das, kannst du sagen, was dir mehr Spaß macht oder was du als angenehmer und als größere Bereich für dich und dein Leben empfindest?
Ja, natürlich. Ich sitze lieber 10 Minuten vor der Kamera und feiere Bathory Hammerheart ab und habe dabei Tränen in den Augen, weil ich an diesen epischen Teil von dem und dem Song denke, als darüber zu reflektieren, dass ich zu Hause irgendwie im Zimmer gesessen habe, die Arme bluten und alles ist vollgerotzt und ich bin total am Ende und habe gar keinen Bock mehr auf alles und darüber schreibe ich dann irgendwas. Also das war jetzt ein bisschen... ja, natürlich ist es mir wesentlich lieber, aus einer Leidenschaft und aus einer positiven Energie herum. Aber der andere Teil ist natürlich, der gehört halt auch zu mir. Also es ist ja trotzdem so, dass ich immer noch häufig dann plötzlich da sitze und alles ist weg. Also das, was man halt unter Depression, Angststörung und all das so weiter so versteht, das ist ja halt trotzdem noch da. So, ich zeig's nur nicht vor der Kamera. Also ich setze mich nicht in ein Interview, ich setze mich nicht vor ein Krachmucker-Video und thematisiere das vielleicht irgendwann mal, aber bis jetzt rede ich da über eine Leidenschaft und das macht mir natürlich viel mehr Spaß, weil ich aus mit einem ganz anderen Gefühl aus dem Video rausgehe.
Hast du das Gefühl, dass das Publikum, das Publikum, an dem du dich jetzt als Ernie mit Krachmucker, du hast ja jeder, der deine Sendung kennt, by the way, jeder, der Krachmucker TV noch nicht kennt, bitte unbedingt auschecken, so, hast du das Gefühl, dass das Publikum dankbarer ist? Als früher, als Musiker?
Ja, oh, es ist einfacher, mit umzugehen. Also ich habe das schon damals zu Freundeszeiten gehabt, dass ich echt finstere Mails bekommen habe. Also wo mir Leute ihre Probleme geschildert haben, wo ich irgendwann auch nur noch gesagt habe, so, du musst aber zum Arzt gehen. Ich kann dir da nicht helfen. Ich möchte dir gar nicht helfen und ich soll dir auch gar nicht helfen, weil das, was du hier schilderst, da brauchst du Hilfe für und nicht von mir, den du nicht kennst und nur CD irgendwie im Schrank hast. Also da waren wirklich Sachen dabei, wo ich echt schlucken musste. Also ich habe auch mal auf dem Festival gespielt und vorne in der ersten Reihe stand ein Mädel, das hat den ganzen Auftritt durchgeheult. Also wirklich geheult. Und ich stand hier, das war einfach, das Lachen war jetzt kein Haha-Lachen, ne?
Und das wäre nichts für mich, sag ich ganz ehrlich. Das wäre mir echt eine Nummer zu hart.
Und jetzt bekomme ich Mails, da sagen mir die Leute, bedanken sich einfach nur total lieb oder schicken mir, ich kriege Bierkästen geschickt und oder irgendwelche ganz tollen Bilder. Mir hat einer so ein Typo Negative Bild mit, ich glaube, schwarz angemalt, so ein Holzbrett und dann mit Fimo mit grün Pete Steele dort abgebildet. Und das sieht so unfassbar gut aus. Und schreiben mir, also wenn mir Leute schreiben, dass sie wegen mir wieder angefangen haben, sich mehr in Ruhe Musik anzuhören, so, da stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, was besser ist. Aber das ist vielleicht auch keine Frage von besser oder schlechter, weil mein Leben man richtet es danach aus, was besser für einen ist immer so die Sache. Aber man hatte ja natürlich auch seine wilden, verrückten.
Man kriegt halt nicht immer das, was man will, Jahre. Aber oft das oder letztendlich das, was man braucht.
Man weiß ja auch im Leben nicht, wo man hin will, ne? Man weiß ja auch nicht immer genau, wie alles läuft und wo man hin möchte. Und es läuft einfach nicht alles in geraden
Bahnen. Also erstmal möchte ich ganz kurz die Klammer auf und Klammer zumachen. Also ich finde das total klasse, dass du so viele Geschenke kriegst. Und ich möchte aber auch noch kurz sagen, dass ich finde, dass wir nicht genug Geschenke kriegen hier mit unserem Podcast. Also ist doch ganz viel Luft nach oben.
Ihr solltet Simon und Hanno bitte auch anderes Bier als Becks schicken, denn als
können auch elektronische Sachen sein, Sachen aus Gold oder auch aus Sachen aus Geldscheinen. So, das ist ja, alles richtig. Ist möglich.
Alles,
so.
Ja. Alles kann, nichts muss.
Weil als Simon heute hierher kam, wir haben Also unseren Podcast gibt's ja noch nicht ganz so lange, jetzt 5 Monate oder so sind wir unterwegs hier so und wir haben wirklich unglaublich geiles Feedback gekriegt über die kurze Zeit. Wirklich genau wie du beschreibst, Ernie, dass sich Leute hinsetzen und sehr, sehr, sehr nette Mails schreiben und so und auch sehr private Stories teilen und das freuen wir uns, by the way, immer sehr drüber, wenn Leute auch Sachen zu Themen, die wir gerade besprochen haben, irgendwie in eine eigene Story raushauen. Also wir lesen das alles und auch wenn wir nicht alles immer beantworten, wir lesen das alles und wir freuen uns über alles gleichermaßen. Also das muss hier unbedingt gesagt sein. Aber Simon hat was sehr Interessantes gesagt und zwar, dass er das als so angenehm empfindet. Wie hast du das gesagt, positives also, Feedback zu bekommen?
Hier? Ich sag mal so, es ist ein, so doof es klingt, ein etwas dankbareres Publikum, als wenn du Musik rausbringst. So ist mein Eindruck jetzt nach so ein paar Monaten. Es scheint so zu sein, dass sich eigentlich fast nur Leute bei einem melden, die irgendwie was Gutes zu sagen haben. Und das kennt man ja als Musiker, dass das, wir hatten ja vorhin schon dieses Review-Thema so, das kennt man als Musiker ja eigentlich ganz anders, wenn es um die eigene Musik geht, so, dass auch gerade Leute, die was Schlechtes zu sagen haben, sich unbedingt gerne auch zu Wort melden wollen, so. Und ich habe das Gefühl, dass das, dass das in dieser Podcast-Landschaft und vermutlich auch bei dir auf YouTube so, ich habe natürlich auch schon ein paar von deinen Videos geguckt, ich lese immer mal so durch die Kommentare, und es fehlt halt in der Regel die Schlammschlacht, die es unter irgendwelchen Musikrezensionen gibt oder so. Und ich finde das interessant.
Die Leute geben einfach ernsthaftes, freundliches Feedback, so wenn sie was zu sagen haben. Aber bei Musik ist immer das Problem, dass jeder dann glaubt, er müsste seine Meinung auch kundtun. So, ne? So, das ist halt immer so, wenn Leute sich über Musik streiten, das wird dann immer auch sehr schnell emotional. Und die Leute, die am negativsten sind, schreien dann leider auch immer am lautesten. So, aber es ist schön zu sehen, immer schön zu sehen, wenn freundliches Feedback kommt und das ist bei dir halt auch immer gut zu beobachten. Ich glaube, du machst da was sehr, sehr richtig mit dem, was du machst, Ernie.
Also muss man ganz klar sagen, also Facebook und YouTube Kommentarspalten sind echt eine Sinkgrube. Also da habe ich wahnsinniges Glück und das höre ich auch sehr häufig und das ist auch einfach nicht anders zu beschreiben, als dass es ein großes Glück ist, dass das sehr harmonisch und super abläuft in den Kommentarspalten jeweils. Das gibt andere Bereiche auf sozialen Medien, wo das ganz anders abläuft. Und gut, ich habe mir irgendwann halt gesagt, so, es funktioniert für mich nur auf Augenhöhe. Nicht von oben herab den Leuten zu erzählen, was Metal ist und dass das, was ihr hört, ja auch nicht der ganz große Bringer ist und ich habe sowieso mehr Ahnung als ihr, sondern auch eingestehen, wenn man etwas nicht weiß und so. Also mein Gedanke ist eigentlich immer, wir stehen alle zusammen an meinem Plattenspieler und hören zusammen Mucke und jeder haut ein bisschen was raus und man steht mit einem Bierchen in der Hand und alle 5 Minuten wird eine andere Platte aufgelegt. Und das ist auch irgendwo das Konzept, was ich so versuche zu halten. Und dass das eben sehr sympathisch läuft, ja, wie ich halt sagte, also da bin ich unfassbar dankbar für. Und ich bin auch dankbar dafür, weil das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, natürlich ist das jetzt heute sehr viel Düsteres gewesen, sehr viel, was kein gutes Licht auch auf mich wirft. Aber das sind Dinge, die hat man erlebt und das sind Dinge, irgendwo zehrt man auch davon. Also das ist ja auch die Frage, nicht alles, also ja klar, es gibt Sachen, vielleicht wäre das Leben auch schöner, ohne jetzt gewisse Sachen, die im Kopf nicht so ganz laufen. Aber daraus ergeben sich halt auch immer wieder andere Sachen. Und wer weiß, ob ich jemals auf einer großen Bühne gestanden hätte, wenn vorher nicht so viel Scheiße passiert wäre.
Musik als Grenzerfahrung. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall extrem Sachen hier angekratzt. Und wenn ich mir die Geschichten von Simon und von mir und von Ernie anhöre, grundsätzlich fragt man sich so ein bisschen, Alter, warum tut man sich das alles an? Eine Antwort habe ich persönlich darauf nicht so richtig und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber irgendwie, genau wie Ernie ja eben schon gesagt hat, es wird schon für irgendwas gut gewesen sein, die ganze Nummer. Aber von Grenzerfahrung, gerade jetzt nach diesen 1,5 Stunden Gespräch, kann man, glaube ich, auf jeden Fall sprechen. Also wir haben es uns ganz böse besorgt, alle auf unterschiedliche Art und Weisen so.
Aber hat Simon denn von Grenzerfahrung gesprochen?
Ja, ich würde sagen, für mich war die Isolationsphase definitiv eine Grenzerfahrung.
Ist ja auch eine Grenzerfahrung, schon wenn ich dich unterbreche, Simon, ja. So, aber auch, vielleicht ist das bei uns auch noch mehr der Fall als bei dir, Ernie, dass man irgendwann in seinem Leben die Entscheidung getroffen hat, so, ey, ich muss da jetzt irgendwie von leben. Ich verbringe jetzt irgendwie 25 Stunden am Tag damit, 8 Tage die Woche. Irgendwie muss ich davon leben. Und in meinem Fall war das eigentlich immer eine Entscheidung, bei Simon vielleicht ähnlich, es sei denn, er verheimlicht mir was, dass das natürlich auch ein gewisses Bekenntnis zu sehr überschaubaren finanziellen Mitteln ist. So, dass
voll.
Man, so, ne, dass man weiß, ey, ja, ich mache Musik, aber dafür muss ich in Kauf nehmen, dass ich niemals viel Geld verdiene. So richtig.
Aber
wie jetzt zum Beispiel meine...
Das, ja. Ja? hat euch das Druck, das macht doch wahnsinnigen Druck, oder? Das hat mich immer davor so zurückgeschreckt, diese Entscheidung zu treffen. Und natürlich ist sie bei mir niemals irgendwo so gewesen, dass ich diese Entscheidung hätte treffen können oder so. Aber ist das nicht ein wahnsinniger Druck, dem man unterliegt, wenn man plötzlich für das, was man vorher mit einer Leidenschaft sicherlich mit viel Arbeit gemacht hatte, jetzt, naja, jetzt müsste man davon eine Familie ernähren mit Hunden und Frauen, ne?
Also, ich muss dazu sagen, für mich war das immer so, der Druck war schon da, aber ich bin da auch so ein bisschen so reingerutscht. Mein Ding war nicht unbedingt, meine Grundeinstellung war nicht zu sagen, so ja, ich werde Musiker und will mit dem Musikmachen Geld verdienen, weil dazu ist meine Mucke ehrlich gesagt auch nicht, würde ich sagen, massentauglich genug so, aber ich war immer eher so, ich konnte mich einfach überhaupt nicht in so einem 9-to-5-Job sehen. So, ich habe extreme Schwierigkeiten mit Hierarchie irgendwie und muss immer irgendwie so mein eigenes Ding machen. Und dann ist mir Musik als Leidenschaft immer so wichtig gewesen, dass das dann so in meinen 20ern einfach dann so eine Auto, also ich bin da so reingerutscht, dass das dann so mein Leben war, aber es hat, finanziell war das eigentlich katastrophal so, also ich sag mal, wir haben mit der Band zwar extrem viel gezockt, so wir haben 100 Shows im Jahr gespielt, ein paar Jahre in Folge so und haben trotzdem halt, da ist dann halt nach Natur ist Taschengeld abgefallen so, aber also um Leben zu finanzieren, war das eigentlich nie genug so. Und ich habe halt in einer Einzimmerbude gelebt irgendwie jahrelang und konnte gerade so meine Miete berappen und auch nicht nur, also überhaupt nicht von der Band, sondern so Bandtaschengeld, Gelegenheitsjobs. Ich habe ein Mastering-Studio in meiner Einzimmerbude gehabt so. Also ich habe halt irgendwie, ich bin halt so immer am absoluten Existenzminimum irgendwie rumgeschrammt und das über Jahre so, weil ich einfach nicht aus meiner Haut raus konnte so. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen so meine, so ein bisschen so wie mein Schicksal gewesen so und ja, das hat schon, das waren schon auf jeden Fall so entbehrungsreiche Jahre so. Also ich hätte natürlich, ich wäre wahrscheinlich besser vorangekommen, wenn ich irgendeinen Job gemacht hätte, aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich kann nicht für andere Leute arbeiten, dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage.
Was ich zum Beispiel habe, also ich denke mir auch manchmal, warum lässt du das nicht einfach alles erstmal hinter dir, vielleicht auch einfach für ein paar Jahre und du machst ja einfach so, wir haben ein Haus und locker, ein bisschen mehr lesen und in den Tag hineinleben und einfach diese ganze Sache einfach mal beiseite lassen, die so viel Stress macht, weil es ist natürlich auch eine Menge Arbeit, auch mit den Videogeschichten und natürlich Band ist auch wahnsinnig viel Arbeit, allein die ganze Sache, die man halt als Fan dann auch nicht sieht, die ganze administrative Geschichte, die dann auch gar nicht mehr so pathetisch klingt, sondern einfach nur langweilig und frustrierend ist, aber irgendwie, es geht nicht, ich kann nicht ohne all das, also es ist wie ein innerer Zwang und da weiß ich auch manchmal gar nicht, ob das so gut ist. Aber irgendwie,
ich glaube, es ist auf jeden Fall besser.
Ich muss das alles machen, so wie ich das mache, ne?
Es ist besser als, also ich habe lieber diesen Stress und dieses, das sein, das manchmal so fertig macht und das macht es wirklich und das ist absolut eine Grenzerfahrung, auch dieser finanzielle Aspekt, der heute Gott sei Dank nicht mehr so drastisch ist, wie er früher mal gewesen ist. Aber ich möchte das auch nicht mit jemandem tauschen, der eine Lehre hat, weil er irgendwie viel Geld verdient, aber überhaupt keine Leidenschaft in seinem Leben spürt. Davon kenne ich nämlich auch Leute, die verdienen viel Geld und, haben keine Hobbys, haben keine wirkliche Leidenschaft oder sonst was. Damit möchte ich nicht tauschen. Das wollte ich auch noch nie schon.
Ja, das ist furchtbar.
Für mich war früh im Leben klar, so, dass ich eigentlich keinen Plan B habe. So, dass ich Musik eigentlich immer als einzige Option habe. Ich habe dann auch Jahre gehabt, wo ich normale gearbeitet habe. Das war dann aber auch in der Musikbranche so. Aber Musik war immer irgendwie das Ding. Aber schon sehr, sehr früh habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte Musiker sein. Ich möchte aktiver Musiker sein, was immer das bedeutet. Und erst im zweiten Schritt danach kam dann die Idee, ja, das bedeutet ja auch, dass du dann davon irgendwie leben musst. Weil wenn du das machen willst, hast du ja keine Zeit zur Arbeit zu gehen. Und ich kann mich sehr genau erinnern, dass ich noch mit Anfang 20, Mitte 20, die ganz klare bewusste Entscheidung getroffen habe, ich gehe nicht zur Uni. Und damit ficke ich vielleicht mir selber richtig hart ins Knie und auch mein Leben, ja, weil ich keine Ausbildung habe oder sonst was. Alle meine Kumpels sind schon Gehirnchirurgen oder Astronomie-Raketenforscher, was weiß ich. So. Und ich sage so, nö, ich sitze zu Hause oder in der WG oder sonst was, und weil ich muss ja Musik machen. Das habe ich mir so ausgesucht. Und das auch wieder, um diesen Bogen zu spannen zur Anfang und Mitte der Folge heute. das hat natürlich auch ganz viele dunkle Momente mit sich gezogen, weil man halt, ich kann halt nicht behaupten leider, dass, ey, ich war mir immer sicher und ich habe nie Schiss gehabt, sondern ich habe wahnsinnige Ängste gehabt, unglaubliche Ängste. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich auf jeden Fall nicht und diese Ängste haben mich wirklich an die absolute Existenz, also an den Rand der Existenz gebracht teilweise, weil ich wirklich gedacht habe, du hast es einfach verkackt, Junge, so, weil du selber das Maul vor dir selber, gar nicht mal vor anderen, aber vor dir selber so wahnsinnig weit aufgerissen hast, so, und das hat wahnsinnig einen Druck gemacht, so, und irgendwann stellt man dann fest, und das deine Frage an Simon so, festzustellen, Alter, ich mache hier das, wovon ich glaube, warum ich auf dieser Welt bin, aber irgendwie wäre es auch geil, wenn ich meine Miete bezahlen könnte und irgendwie vielleicht auch irgendwie normal leben kann, wie ein 30-Jähriger oder so, oder meine Kumpels, die 30 sind. Das ist dann schon eine bittere Wahrheit, die man dann feststellt, und das ist definitiv eine Grenzerfahrung.
Eine Frage, die ich mal an euch beide habe, habt ihr auch manchmal den Eindruck, man hat mehr Glück als Verstand? Weil das ist genau das, was ich empfinde. Ich habe mehr Glück als Verstand, wenn ich auf mein ganzes Leben zurückblicke. Da ist so viel irgendwo gelaufen und ich habe dabei auch so viel Glück gehabt, also dass ich eben die Bandsachen, die positiven Seiten, dass man einfach, ich habe einfach auf größeren Bühnen gestanden. Das ist so unfassbar, wenn ich daran Leute denke, die einfach wesentlich besser ihre Instrumente spielen, die, keine Ahnung, sich da viel mehr den Arsch aufreißen, man ja selber sowieso immer den Eindruck hat, man macht nicht genug und daddelt eigentlich die ganze Zeit nur rum.
Also ich würde sagen, nein. Ich habe das Gefühl, dass wenn man irgendwas mit einer extremen Leidenschaft macht, ja, man muss nicht immer der Beste in allem sein, so. Und klar, es gibt einen Haufen Leute, die besser Gitarre spielen als ich oder was auch immer ich sonst so mache, besser können, so. Aber ich glaube, wenn man eine extreme Leidenschaft für irgendwas hat und sich dann auch einbringt, ich kann das nur von meiner Perspektive aus sagen, ich bin auch immer jemand, der dann irgendwie so networkt, so mit Leuten, wenn ich irgendwas, was jemand anders geil, wenn ich irgendwie jemanden, eine Band oder einen Künstler oder irgendwie geil finde und das ist irgendwie so in meinem Dunstkreis, dann gehe ich auch auf die Leute zu und hau die an und versuche mit denen, entweder man unterhält sich nur und man wird dadurch inspiriert oder man macht irgendwas Cooles zusammen so. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich immer auch an meinen Interessen und an meinen Leidenschaften so krass dran war, dass ich, dass es nicht nur Glück war sozusagen, sondern auch einfach echt dieses Feuer so sehr brennt. Und ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die so unter den Fans, dass es Leute gibt, die das auch mitbekommen so. Und ich glaube, dass das auch ansteckend sein kann für Leute irgendwie. Ja, und dass es nicht unbedingt mehr Glück als Verstand ist, sondern dass Leute einfach sich von der Leidenschaft anstecken lassen.
Ich kann für mich behaupten, dass ich das auch, also ich muss das auch verneinen, weil ich habe auf jeden Fall ganz viel Glück gehabt, aber das nicht nur auf die Musik bezogen, sondern auf mein Leben allgemein. Ich habe ganz viel Glück gehabt, um jetzt hier so ein bisschen philosophisch zu werden, emotional. Ich habe ganz viel Glück mit meinen Freunden und meiner Familie, die mich umgeben gehabt und anderen tollen Menschen, die es mit mir ausgehalten haben, weil ich bin sicherlich auch ein schwieriger Typ, wahrscheinlich genauso wie du auch, Ernie, so. Aber mehr Glück als Verstand kann ich nicht behaupten. Ich kann sagen, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber dass ich in ganz vielen Aspekten halt auch einfach in viele Dinge einfach mehr Arbeit reingesteckt habe als andere Leute und einfach wahnsinnig lange, wo andere Leute längst aufgegeben haben oder die Schnauze voll hatte, am Ball geblieben bin oder auch vielleicht einfach noch ein bisschen zu lange Luftschlössern hinterhergerannt bin. Aber ob das Glück ist, weiß ich nicht.
Also ich will auch nicht damit sagen, dass ich den Eindruck habe, dass mir das alles zugefallen ist. Aber es ist schon irgendwo, ja, ach.
Man ist, muss halt dankbar sein, ich verstehe, was du meinst.
Man könnte mehr machen, ich könnte noch mehr irgendwie jetzt.
Das habe ich ja auch konstant. Ne? Ich habe immer, jeden Tag, egal was ich erreicht habe, ich bin ganz, ganz schlecht auf Stopp zu drücken und mich über das zu freuen, was ich habe. Ich bin immer der Typ, der auch Sachen so lange dreht in der Hand, bis er irgendeine Kleinigkeit findet, die ihm nicht gefällt und dann über alles mosert oder so. Und ich denke immer, egal wie viel ich erreicht habe, sagen so, es hätte auch besser sein können. So, ich bin, und das ist wahrscheinlich die Aufgabe bis zum Tag, wo ich das Zeitliche segne, ist wahrscheinlich irgendwie einfach eine gewisse Demut zu entwickeln und sagen so, ey, freu dich über das, was du hast. Da bin ich noch nicht
Demut
so gut
ist
drin.
Wichtig.
Da bin ich noch nicht so gut drin, wie ich gerne wäre. Ich bin vielleicht auch zu gierig und vielleicht zu gierig. Das ist vielleicht auch der Mensch, so in allem, was er tut. Er kriegt nie genug.
Bist du glücklich mit dem, was du erreicht hast, Simon?
Ja, also ich ich bin damit glücklich, ne, wie gesagt, ich konnte von der Musik nie richtig leben und es hat mich trotzdem nicht gestört, weil es hat mir andere Touren geöffnet, die wichtig sind und ich habe jetzt letztes Jahr ein Label gegründet irgendwie und gerade jetzt am Freitag ein großes Release gehabt, was super gelaufen ist. Es ist, es hat sich alles irgendwie, nach langer Zeit habe ich das Gefühl, dass ich gerade jetzt, und ich bin jetzt 36, full disclosure so, dass ich gerade jetzt irgendwie alles fügt in die richtigen Bahnen so und ich irgendwie den Arsch an die Wand kriege und ich bereue nicht den Weg dahin, ich bereue nicht irgendwie jahrelang mit einem scheiß Einkommen irgendwie rumgedümpelt zu sein, weil ich nichtsdestotrotz irgendwie meine Skills so aufgebaut habe und es gibt gewisse Sachen, die ich hätte nicht machen, es gibt Sachen, die ich jetzt mache, die hätte ich vor 5 Jahren nicht machen können so und dazu zählt vielleicht auch 5 Jahre weiter Scheiße fressen, um es jetzt richtig geil zu machen so und deswegen bin ich mit mir momentan ziemlich zufrieden, muss ich sagen.
Word. Ich, ja, schönes Statement. Ich kann das auch behaupten, das ist eigentlich genau wie Simon sagt, dass sich die meisten Dinge erst in den letzten Jahren fügen. Also das mag ich am Älterwerden. Ich werde gelassener, manchmal gelassener. Ich bin ein Typ wie ich, wird nie gelassen sein, aber gelassener mit den Jahren so. Und es fügt sich langsam alles so, ne? Ich bin 39, so, ich bin eine N30, Simon ist 36. Ernie, wie alt bist du? 40? So, wir sitzen hier an einem Sonntagnachmittag, für dich ist es abends, mit 3 richtig coolen Leuten oder 2 und ich bin der 3., die ich alle sehr schätze, außer mich selber natürlich. Und wir reden über die Sache, die uns am allerwichtigsten ist und das ist Musik. Und natürlich, wenn eine Sache einem so wichtig ist wie uns dreien, natürlich ist das eine Grenzerfahrung. Das ist eine Grenzerfahrung, die beginnt an dem Tag deiner Geburt oder spätestens dann, wenn du dich entscheidest, das ist das, die Sache, der ich mein Leben widmen will und hört an dem Tag auf, wo du abkratzt. Und dementsprechend ist für uns drei Typen Musik immer eine Grenzerfahrung, wird es auch immer sein, im Positiven wie im Negativen. Und ich finde das fantastisch und ich würde nichts ändern. Auch wenn ich mir hätte manchen Umweg gerne gespart, aber da, wo ich jetzt bin, ist super. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar zum Thema Demut. Und das Gefühl gibt ihr beide mir auch. Also das Gefühl habe ich von Simon und das Gefühl habe ich von dir, Ernie. Und damit sollten wir vielleicht auch abschließen, weil was Besseres hätte ich mir auch nicht aus den Rippen leiern können, um einen Deckel draufzusetzen.
Finde ich gut.
Ernie, ich danke dir 1000-mal für deine Zeit, das war total super.
Auch von mir.
Ja. Danke für deinen Seelenstrip, die ist so, also hättest du nicht machen müssen, aber danke für deine ehrlichen und offenen Worte und danke für den fantastischen Themenvorschlag. Du bist immer wieder herzlich eingeladen, wenn dir geile Sachen einfallen, die du gerne besprechen möchtest. So und
mit uns zwei Experten.
Auch an dich, Simon, wie immer ein fantastischer Gesprächspartner. Vielleicht ein bisschen nutzen wir die letzten Sekunden dieses Podcasts, um alle mal gemeinsam etwas dankbar zu sein. Dementsprechend danke für all das Bier, danke für die netten Kommentare, danke fürs Zuhören und danke, dass ihr geile Typen seid, alle da draußen. Alles klar, Peace. Danke, Ernie. Danke, Simon.
Jo, ciao, ciao.
Schönen Abend wünsche ich euch noch.
Danke. They serve one master. That is destruction.